Der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 743. Heute mit dem Rückblick zum WWE Royal Rumble 2026. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir ist erneut die Melanie Gray. Wunderschönen guten Tag, Mella.
Einen wunderschönen guten Tag auch dir und an alle, die uns jetzt sehen, hören und bei uns sind, vielleicht auch gestern schon bei uns waren beim Watch Together. Ja, schön war's.
Genau, schön war's. Dann nochmal ein ganz großes Dankeschön an in der Spitze 144 Zuschauerinnen und Zuschauer. Also Zuschauerrekord bei Headlock. Wir machen das ja nicht so oft, muss man hier auch sagen. Und dafür war das wirklich eine große Menschenmenge, die da uns zugeschaut hat. Es hat riesig Spaß gemacht, auch wenn wir so ein paar Technik-Hiccups gehabt haben aus absolut unerfindlichen Gründen, aber wie schon auf Discord gesagt worden ist, hey, das war dann so ein bisschen der Running Gag, dass so peu à peu immer wieder einer von uns beide eliminiert worden ist. Das passt ja auch zum Royal Rumble.
Eben.
Genau, und ja, wie gesagt, jetzt steht die Review an. Nächste Woche spreche ich dann mit Kai noch über die weiteren Entwicklungen von Raw und SmackDown. Wir sind also wirklich mitten auf der Road to WrestleMania und wir versuchen gerade so ein bisschen die Energie mitzufinden, weil es war schon ein langer Abend, muss man sagen. Die Show ging 4 Stunden. Ich war um kurz nach 1 im Bett. Wir podcasten jetzt hier schon morgen danach. Also Mella, es ist der positive Stress, den so die Road to WrestleMania mit sich bringt als Podcasterin, oder?
Ja, man will natürlich immer up to date sein. Man will ja alles mitnehmen, am besten eben auch live oder eben zügig nachholen alles, wenn man es eben nicht live schafft. Aber das ist schon eine Menge, wenn man dann eben up to date sein möchte. Wir hatten es ja auch gestern im Watch Together, hat ja jemand geschrieben, ne? Also Weeklies ist schwierig, da guckt man sich vielleicht eher nur so die Highlights an, weil man hat immer so ein bisschen Angst, was zu verpassen, ne? Ja. Auf der Road to WrestleMania. Es kann ja alles wichtig sein, man weiß nie, was passiert, wann passiert und man möchte natürlich alles zeitnah immer mitbekommen.
Genau, und Stichwort ist da natürlich auch gestern der Royal Rumble zur besten Fernsehzeit, weil wir sind in Riyadh, Saudi-Arabien gewesen. Beste Fernsehzeit, ein eigens dafür konstruiertes Stadion, was wir hier gehabt haben. Riyadh Season Stadium. Es heißt, das Ding ist ausverkauft. Ich zweifle da aber ein bisschen dran, wenn man sich so die Bilder angeschaut hat. Also es war ein bisschen verwirrend, weil auf diesen Sitzplätzen waren ja so LED-Lichter und wenn die angeschaltet waren, dann hast du quasi Leute daneben nicht mehr gesehen. Aber ich glaube nicht, dass es ausverkauft gewesen ist. Also das kannst du mir nicht erzählen.
Nee, also man hat ja immer gesehen, wenn so das Spotlight darüber gefahren ist, ne, dann hat man doch ein paar Menschen gesehen. Aber je weiter das nach oben ging, desto weniger wurde das gefühlt. Ne? Vielleicht trotzdem optische Täuschung, man weiß es nicht, aber ich glaube auch nicht, dass das Ding komplett ausverkauft war.
Glaube ich auch nicht. Trotzdem schöne Kulisse auf jeden Fall, die wir da gesehen haben, trotz all der Umstände. Es gab ja auch schon Berichte über die Arbeitsbedingungen für die Arbeiterinnen und Arbeiter, die da die Gerüste aufgestellt haben. Da hat Post-Wrestling einen interessanten Bericht zu gepostet. Empfehle ich da an der Stelle. Aber ja, schöne Kulisse, jede Menge Feuerwerk. Zuschauer, ich sag mal, für Saudi-Arabien-Verhältnisse ganz gut drauf. Vor allem bei den großen Namen. Da wurde auch mal mitgesungen, mitgechantet. Das war okay, aber wir hatten auch so Phasen, gerade im Rumble-Match, wo Totenstille geherrscht hat. Muss man ganz klar hier an der Stelle sagen. Wenn dann die kleineren Namen reingekommen sind, die Menschen haben sich dann eher darauf konzentriert, was so die großen Namen angeht. Wir konzentrieren uns erstmal jetzt hier auf den Rundown der Cardmeller und wie wir schon Preview-Podcast spekuliert haben, hat auch diesmal wieder der Royal Rumble der Frauen die Show eröffnet. Und dann ist ja immer die Frage, wer sind die Nummern 1 und 2? Und das waren in diesem Fall hier Charlotte Flair und Alexa Bliss. Also du hast es schon so schön gesagt, die Frenemies, inzwischen eher Friends als Enemies, aber etabliertes Tag-Team. Und da muss man auch sagen, Männer, dieses Motiv der Tag-Teams, der Einigkeit der Tag-Teams und auch der Streitigkeit der Tag-Teams, das ist was den Damen-Rumble massiv bestimmt hat.
Ja, wir hatten es ja auch schon angesprochen gestern vorab, dass das wahrscheinlich ein Thema sein wird, wurde auch in der Kickoff-Show von dem Panel angesprochen und so war es halt eben auch. Und wir starten direkt mit einem etablierten Tag-Team. Auch da hat sich ja in den letzten Monaten, im letzten Jahr einiges getan in der Frauendivision der Tag-Teams, zum Glück. Das war ja nicht immer so. Und mit Alexa Bliss und Charlotte Flair haben wir dann eben eins dieser Tag-Teams und die haben da versucht, ich betone Versuch, auch so ein bisschen mitzuspielen, denn ne, letzten Endes ist es der Royal Rumble, jeder Mann und jede Frau für sich selber, ne, es kann nur einer oder eine gewinnen, das ist ja klar, auch wenn es schon mal in der Historie anders war, aber die haben da so ein bisschen was versucht, miteinander zu spielen. Ne? Da wurde Sister Abigail angeteased, da wurde geteased, die andere rauszuwerfen. Hat für mich nicht so ganz funktioniert. Und ich glaube auch, das Publikum vor Ort war eher irritiert, als dass das so gewirkt hat, ne, wie ich möchte jetzt wirklich da jemanden rauswerfen und wir machen aber Spaß miteinander und wir sind ja eigentlich ein Tag-Team und Freunde. Es war ein bisschen cringe fast schon, möchte ich sagen.
Ich war davon auch nicht überzeugt. Also wir haben das in der Vergangenheit häufiger gesehen, dass man Tag-Team-Partner als Nummer 1 und 2 oder irgendwie in einer anderen Kombination da gegeneinander stellt quasi. Und das haben wir ganz früh zum Beispiel bei Demolition gehabt. Die haben aber aufeinander eingeprügelt. Die haben zwei Minuten aufeinander eingeprügelt und haben danach gesagt, weißt du, das Kräftemessen, das beenden wir jetzt. Jetzt machen wir wieder gemeinsame Sache. Ich hätte mich hier wirklich ein bisschen mehr Interaktion gewünscht, statt nur dieses Anteasen. Es war natürlich so der Punkt, ja, guck mal hier, jetzt hätte ich dich gehabt. Jetzt hätte ich dich im Figure 8 gehabt. Jetzt hätte ich dich im Sister Abigail gehabt. Jetzt hätte ich dich rausschmeißen können. Aber es wirkte sehr gestellt in sich und nicht so natürlich. Die beiden haben es auch sehr geoveracted. Hat mir nicht gefallen, bin ich auch komplett bei dir. Hat auch tatsächlich so ein bisschen Fahrt direkt aus dem Rumble rausgenommen, finde ich. Ne? Weil du eigentlich 2 Minuten gehabt hast. Wir waren hier bei 2 Minuten, bei der 2-Minuten-Regel. 2 Minuten, wo nichts passiert ist eigentlich, nichts Nennenswertes. Und dann kam Kiana James rein. Und eigentlich denkst du, okay, die beiden ehemalige Tag Team Champions, die machen jetzt hier die Newcomerin irgendwo aus der Midcard von SmackDown, machen die jetzt lang. Und dann kommt Kiana James rein und räumt hier quasi mit den beiden auf. Und ich so, what the hell? Also was ist denn jetzt mit Kiana James los? Was hat die denn genommen hier in Saudi-Arabien? Haben die da irgendwas ins Wasser getan? Dass die auf einmal hier Alexa Bliss und Charlotte Effin Flair hier auseinander nimmt teilweise und wirklich dominiert hat phasenweise.
Ja, da war ich auch mehr als verwirrt. Also zum einen, ne, wegen dem Standing von der Kiana James, was sie jetzt gegenüber einer Alexa Bliss und Charlotte Flair einfach nicht hat. Plus, es ist halt vorher nichts passiert. Die haben ja nichts kassiert, die beiden. Sprich, die waren auch noch frisch, genauso ja, wie Kiana James. Und trotzdem konnte die ein etabliertes Tag-Team quasi overpowern. Also zwei, es stand ja auch noch 2-1 und trotzdem hat das funktioniert. Fand ich auch ein bisschen seltsam, diese Entscheidung. Habe ich nicht so ganz verstanden, nicht so ganz nachvollziehen können. Wer sich das ausgedacht hat, wird sich wohl was dabei gedacht haben. Aber ich fand's, sagen wir mal, überraschend.
Ja, ich fand's auch ganz merkwürdig, ne? Es hat irgendwie nicht so absolut gepasst. Auch diese 2 Minuten, die ich gerade angesprochen habe, es waren, glaube ich, fast nie 2 Minuten, sondern es waren immer so 90 Sekunden, wenn es hochkommt, obwohl es anders angekündigt gewesen ist. Ja, wir machen weiter. Der Ring wurde erstmal aufgefüllt. Ich glaube, so kann man es erstmal sagen. Wir haben eine Nia Jax gehabt, wir haben eine Ivy Nile gehabt, wir haben eine Lola Weiss gehabt. Vielleicht, Melle, an der Stelle nochmal ganz kurz das eine Gesprächsthema, was natürlich auch schon im Vorfeld groß gewesen ist. Wir wissen, Saudi-Arabien, Frauenwrestling, Outfits, nicht zu viel Haut, beziehungsweise gar keine Haut. Deswegen alle Frauen hier quasi mit Ganzkörperanzügen unterwegs. Ich hatte so ein bisschen die Befürchtung gehabt, dass wir einfach 30 Frauen in schwarzen Anzügen mit Dekor sehen würden. Es ist dann doch ein bisschen besser gelöst worden, wie ich fand. Also man hat gemerkt, dass hier wirklich viel Wert auf unterschiedliche Outfits gelegt worden ist, unterschiedliche Farben. So dass es fast so ein bisschen wie eine Modenschau gewesen ist, auf eine gewisse Art und Weise. Man hat nicht nur darauf gewartet, wer kommt jetzt rein, sondern was hat die an und wie hat sie es umgesetzt? Wie hat sie ihr Gimmick in ihr Outfit einfließen lassen? Wie geht's dir da speziell? Ich meine, du bist eine Wrestlerin, du hattest entsprechend auch immer die entsprechenden Outfits an. Wie geht's dir da, die Frauen so zu sehen in dieser Zwischenlösung, die es halt nun mal nicht anders ist?
Also ich bin froh, dass wir da überhaupt Frauen zu sehen bekommen, dass sich das durchgesetzt hat, dass sie sich zeigen dürfen, präsentieren dürfen. Es ist natürlich ein schwieriges Thema, keine Frage. Aber ich sag mal so, ich akzeptiere das lieber so und wir bekommen die Frauen und die dürfen ihren Spot haben, als dass man sie komplett weglässt. Ne? Also das ist gar keine Frage. Und ich finde, die haben das auch wirklich gut umgesetzt und gelöst an der Stelle. Weil wie du gesagt hast, ne, die Angst ist natürlich immer, ich meine, wir hatten am Anfang den Ganzkörperanzug mit den riesen T-Shirts noch drüber. Ja. Also das war ja fürchterlich. Das ging ja gar nicht. Und das hat sich weiterentwickelt. Und ich finde, im Rumble haben sich die Damen, also ich weiß ja nicht, ob die Damen das selber gemacht haben, war ja im Vorfeld auch die Rede von, dass die sich das selber ausdenken mussten, selber kaufen mussten. Weiß ich jetzt nicht, wie viel da davon wahr ist. Aber ich finde, es wurde echt gut umgesetzt, ne? Es waren verschiedene Farbenmuster. Es hat zum Charakter gepasst. Du konntest die Leute unterscheiden genug, also bis auf wenige Ausnahmen, ne? Kommen wir vielleicht auch noch drauf, wenn der Ring voll war. Und wie gesagt, also lieber so als gar keine Frauen. Aber es ist natürlich trotzdem, schwierig, dieses Thema, weil es ist halt trotzdem irgendwo so unnötig. Aber es ist halt Saudi-Arabien.
Ja.
Und was willst du machen? Blöd gesagt.
Es ist halt so. Das Thema bewegt uns, seitdem es quasi dieses Thema gibt. Und es ist auch, ich finde es halt auch merkwürdig. Aber andere Kultur, andere Religion und so, ja, kannst du halt nichts dran ändern. Machen wir trotzdem weiter hier. Ich habe gesagt, Nia Jax macht Nia Jax Sachen, die kommt rein, haut alle um, splasht auch Bliss und Flair in der Ecke, es gibt Headbutts, bis dann auch eine Kiana James wieder zu sich kommt, die dann auch unter anderem einen Moonsault auf Alexa Bliss und Charlotte Flair springt. Als nächstes ist eine Ivy Nile hier mit dabei. Auch die zielt erstmal hier auf Charlotte Flair und Kiana James ab mit den Suplessen, die wir hier haben. Versucht das ja dann später auch mit einer Nia Jax. Das klappt dann nicht. Und dann sehen wir erstmal die vielleicht nächste große Überraschung, nämlich Lola Weiss ist hier dabei aus dem NXT-Roster. Gibt ihr Rumble-Debüt, gibt auch ihr Main-Roster-Debüt quasi an der Stelle. Wird nicht ins Main-Roster wechseln, war aber auch eine von den Namen, die mal längere Zeit gerüchtet worden sind, dass die hochkommen könnte. Und ja, wie gesagt, auch die zeigt hier ihre Kicks und so. Wie hat dir hier der Auftritt von Lola Weiss gefallen? Siehst du was in der?
Die bringt ein gewisses Feuer mit auch diesen ganzen Kicks und so weiter. Das sieht schon immer recht gut aus. Mir fehlt noch ein bisschen was, als dass ich sie im Main Roster sehen würde. Das kann aber noch kommen mit mehr Erfahrung etc. Aber gerade so Rumble kann man die halt gut bringen, ne? Mit ihren schnellen Aktionen. Das passt ganz gut. Was sich jetzt auch jetzt bis zu dem Entrant durchgezogen hat, wenn man jetzt mal die ersten zwei außer Acht lässt, ist, was wir am Anfang schon so ein bisschen direkt kritisiert hatten oder unsere Angst war, ne, dass Leute reinkommen, die zeigen ihre Trademarks, die zeigen vielleicht auch einen Finisher und dann ist erstmal wieder Ruhe im Karton, bis der oder die nächste kommt. Das fängt hier schon an und das wird sich auch leider im Rumble durchziehen der Frauen, was so ein bisschen schwierig immer ist, weil klar, ne, du kommst rein, du willst erstmal Action sehen, wenn da ein neuer Name reinkommt. Aber es ist halt so ein Muster, was sich irgendwann abnutzt und was das Ganze nicht spektakulärer oder interessanter macht, sondern eher fast schon langweiliger, weil du weißt, okay, es kommt jemand rein, macht zwei, drei Aktionen, dann ist wieder Ruhe, dann kommt der nächste. Und das ist immer so, das macht das Ganze ein bisschen zäh.
Ja, man hat auch hier am Anfang sehr früh versucht, schon den Ring quasi aufzufüllen. Dann kam da als nächstes eine Candice LeRae rein. Es ist aber da nichts Nennenswertes passiert eigentlich, wie du schon gesagt hast. Dann kam eine Candice LeRae rein, die hat auch keine gravierende Rolle gespielt. Es gab dann diesen Big Show Spot noch quasi während des Entrance von LeRae, wo dann alle Frauen versucht haben, alle auf Nia und haben die ins Seil gedrückt. Natürlich nicht, keine Eliminierung hier an der Stelle. Candice LeRae dann dazu, dann gab es das weiteres Getümmel hier mehr oder weniger. Und als Nummer 8 war dann Jordynne Grace mit dabei. Und die wurde ja auch von vielen so als Geheimfavoritin ein bisschen gehandelt. Und die hat dann auch erstmal hier ein bisschen aufgeräumt und hat dann Lola Weiss und Candice LeRae ausgeschaltet, die beide quasi gemeinsam übers Top Rope geworfen. Aber war dann am Ende vom Tag auch gar nicht selber so ewig lange im Ring, muss man sagen, Mella. Also die ist dann auch relativ schnell wieder rausgeflogen, nachdem sie so einen kleinen Impact hinterlassen hat. Vor allem aber, das muss man hier nochmal erwähnen, gab es dann so den ersten großen What-the-hell-Moment, dann nenne ich es einfach mal, als nämlich dann Alexa Bliss hier versucht hat oder generell in die Fänge von der Nia Jax geraten ist, Charlotte Flair mit eingegriffen hat, es ging per Rana quasi für Alexa und Nia aufs Apron und Charlotte wollte dann sozusagen helfen, aber sie hat nicht wirklich mit ihrem Boot geholfen, sie hat zwar Nia Jax rausgeschossen, aber eben auch eine Alexa Bliss mit rausgeschossen und das war so, es war kein direkter Verrat, aber es war zumindest schon mal so, Foreshadowing, Fragezeichen?
Ja, wir hatten ja auch beim Entrance von den beiden gesehen, ne, eine Alexa Bliss kam da grinsend zum Ring, hat sich gefreut und eine Charlotte Flair war da schon eher so ein bisschen skeptisch, wusste nichts mit der Situation anzufangen, also auch da hat man ja schon so ein bisschen angefangen damit zu spielen, bevor es überhaupt losging und jetzt bleibt natürlich die Frage, okay, gibt's einen Streit, gibt's direkt die Trennung, zieht sich das, macht man direkt Schluss. Das wird sich auch nochmal wiederholen, so eine Situation im Laufe des Frauen-Rumbles. Ist die Frage, okay, wie weit wird das jetzt dieses Tag-Team beeinflussen?
Ja, werden wir sehen. Das hat man hier mitgespielt. Charlotte Flair ganz zerknirscht, dann eine Katastrophe. Und da auch die Kamera wirklich nur auf diese Geschichte. Und wie gesagt, das hat sich hier durch den Rumble gezogen. Zugleich haben wir dann einen großen Namen gehabt, eine große Fehde. Und da hast du auch gesagt, es ist ja schön, dass wir hier im Rumble der Frauen auch so auf Geschichten zurückgreifen können, weil da kommt Becky Lynch zum Ring. Und Becky Lynch und Charlotte Flair, auch die waren mal Freundinnen, waren dann aber auch erbitterte Gegnerinnen und Rivalinnen. Und darauf hat man hier abgespielt und hat da auch wirklich stark den Fokus drauf gelegt. Die beiden sind nach draußen gegangen, haben da gebrawlt. Also da war dann der Fokus komplett eigentlich nur darauf und alles andere hat quasi nicht stattgefunden, wenn man ehrlich ist. Fand ich in dem Augenblick aber eigentlich auch ganz gut, dass man da so diesen Tempowechsel auch im Rumble-Match gehabt hat. Wie ging es dir da?
Ja, absolut. Also man hatte jetzt endlich mal nicht dieses Gefühl, was ich angesprochen hatte mit jemand kommt rein, zeigt seine Trademarks und dann ist wieder gut, sondern du hattest eine Historie, auf die du zurückgreifen konntest und die beiden haben dann erstmal quasi ein bisschen Space eingenommen quasi und man hatte was, worauf man sich konzentrieren konnte und nicht nur eben dieses klassische es passiert was und danach liegen wieder alle in den Ecken und machen sonst irgendwas, bis halt der nächste kommt, sondern du hattest so eine Mini-Story, die beiden haben sich geprügelt, das war ganz nett, auch wie du sagtest, vom Tempowechsel her, ne? Es war nicht dieses Baukasten, 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 sondern es passiert jetzt mal was anderes. Das war eine nette Abwechslung.
Ja, konnte ich auch sehr, sehr gut mitleben. Dann nächste Teilnehmerin war dann hier eine Sol Ruka, die ebenfalls mit dabei gewesen ist und auch die hat Sol Ruka Dinge gemacht, also dann auch im späteren Verlauf auch diese wirklich akrobatischen Geschichten von den Soul Snatchern über auch so ein Handstand ausweichen quasi auf dem Apron, die Suplessen, eine 360-Grad Clothesline, die sie ja springt, so ein Backshot quasi, also die ist schon ultra spektakulär und ja, hat sich dann hier auch mit einer Jordynne Grace zum Beispiel angelegt. Wir kommen gleich noch auf Sol Ruka dezidiert zu sprechen, weil die auch eine große Rolle gespielt hat. Die war ja bis kurz vor Schluss dann auch wirklich drin. Ich springe trotzdem mal weiter, weil wir haben als nächstes noch die Roxanne Perez gehabt hier. Als Nummer 11 vom Judgment Day. Das ist das erste Judgment Day-Mitglied, was wir hier gehabt haben. Dann als 12 Maxine Dupri. Und damit haben wir nämlich die nächste Geschichte gehabt. Eine Maxine gegen Becky. Das wurde dann hier schon mal stark thematisiert, sage ich mal, Mella, oder?
Genau, also die beiden gehen ja quasi ne, direkt, also Dupri geht ja mit der Fast Press direkt auf Becky Lynch los. Ne? Wir haben ja die Story um den Titelwechsel. Sie springt dann auch ein Crossbody auf Becky Lynch und so weiter. Also die zwei gehen natürlich auch direkt aufeinander los. War ja auch absehbar. Und ich hatte es ja auch schon gestern angesprochen. Ne? Also es ist schön, dass wir gerade so viele kleine Stories, nicht nur aus der Historie, sondern auch aktuelle Stories haben, auf die man eben da zurückgreifen kann. Wir sehen Spin-Kicks von Dupri, die sie eben macht, wobei ich die echt nicht so schön finde.
Ja.
Aber sie ist hat halt sie so gemacht. Ne? Ja. Sie hat halt ihre Sachen gemacht. Und genau. Und dann haben wir schon als Teilnehmerin Nummer 13 das nächste Glied in dieser Geschichtenkette, nenne ich es jetzt mal, nämlich die gute Nettie. Ja. Mit neuem Gimmick, mit neuem Theme. Ich bin sehr gespannt, wo die Reise hingeht. Ich fand den Auftritt jetzt hier nicht so viel, nicht so aussagekräftig, muss ich sagen. Also ich hatte mir da ein bisschen mehr erhofft, aber auch natürlich da ging es um die Geschichte mit Maxine Dupri. Nettie hatte die ja verraten, nachdem sie trainiert hatte, um sie auf Becky quasi vorzubereiten und den Titel zu kriegen etc. Ja.
Ja, also was mich hier so ein bisschen gefehlt hat, also eigentlich hätte Nettie ja hier noch fast viel mehr Dominanz ausstrahlen müssen. Sie kam rein.
Absolut.
Ich habe das, muss ich dazu sagen, nicht nochmal zusätzlich geschaut, nachgehört, aber das war so ja so ein Mix von Killing in the Name of, so klang es zumindest für mich und in der Art und Weise, wie die Musik gewesen ist. Und sie kam dann hier rein und dann denkt man ja eigentlich, jetzt haut die aber der Dupri erstmal auf die Schnauze. Aber im Endeffekt kontert halt Maxine ganz oft und hat sie hier dann sogar im Ankle-Lock. Natürlich kann sich da Nettie draus befreien irgendwie, aber aus diesem Schlagabtausch kam eigentlich gefühlt eine Maxine Dupri als Siegerin heraus und nicht ja. Die dominante Persönlichkeit, die hier mit einem neuen Entrance, neuer Attitüde, dieser Badass-Look, den auf einmal eine Nettie ja mitbringen soll, den hat sie ja quasi in den Indies auch im Shoot-Style-Fighting quasi ja da rübergebracht und war ja auch was lange gefordert gewesen ist, dass sie das jetzt auch ins Main-Roster bringt quasi. Ja, und am Ende war es dann eben Becky Lynch, die dann hier eine Maxine Dupri eliminiert und die dann auch mit Nettie hier Freunde machen will. Nettie hat da keinen Bock drauf und schmeißt dann aber Becky Lynch raus. Fand ich ein bisschen. Ich fand dieses Nettie und Dupri-Ding fand ich nicht so schön, einfach weil es sehr stark darauf ausgelegt war, dass Maxine Dupri hier im Fokus stand.
Ja.
Und nicht Nettie mit dem neuen Charakter. Und das ist sowas, was sich durchzieht, dass man hier teilweise etwas erzwungen, die vielleicht jungen Leute in den Mittelpunkt rückt, obwohl vielleicht die Alten ein bisschen mehr Fokus in dem Augenblick hätten verdient gehabt. Wie siehst du das?
Ja, also wie gesagt, ich hatte mir da definitiv mehr erhofft. Ich finde es seltsam, dass man Maxine Dupri quasi als Sieger aus dieser Interaktion hervorgehen lässt, auch wenn sie natürlich eliminiert wurde. Aber, ach nee, sie wurde ja gar nicht eliminiert. Jetzt rede ich schon Schwachsinn, mein Gott.
Doch, Maxine Dupri wurde dann von Becky eliminiert, ja. Doch.
Stimmt, Gott. Ja, mein Gott, ich komme schon durcheinander vor lauter Triangle-Geschichte hier. Aber sie ist ja trotzdem aus dieser Interaktion als Siegerin quasi hervorgegangen. Ja. Und ich verstehe halt nicht, warum man den Aufwand betreibt, Nettie als dieses Badass darzustellen, nur um sie dann so darzustellen.
Ja.
In dieser Interaktion. Das hat halt für mich absolut keinen Sinn gemacht. Und wie gesagt, ich hatte mir da absolut mehr von erhofft. Vielleicht kommt noch was. Ne? Vielleicht war das jetzt nur das Aufwärmen. Aber ich finde, man hat da was liegen lassen.
Ja, we will see, wie das weitergeht. Ich finde es auch ein bisschen, ich fand es merkwürdig. Also das hat sich nicht homogen angefühlt. Das war so ein bisschen das Problem, ähnlich wie mit einer Kiana James. Also auch der ist das Spotlight absolut gegönnt. Genauso auch wie einer Maxine Dupri. Weil wir wissen, sowohl eine Nettie als auch eine Charlotte oder eine Alexa, die werden jetzt nicht mehr so viele Jahre wresteln. Und WWE muss eine neue Generation aufbauen, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. Aber das muss dann halt auch homogen geschehen. Und finde ich, hier hat man das nicht so gemacht, auch wenn man jetzt sagen kann, ja, die Maxine, die kennt sie ja und keine Ahnung was. Hat für mich nicht hingehauen, auch gerade mit der Präsentation von der Nettie. Aber lassen wir mal außen vor. Nächste Teilnehmerin ist Liv Morgan. Und Liv Morgan sollte auch noch eine wichtige Rolle spielen. Vor allem haben wir jetzt aber hier den Judgment Day erstmals in einen Teil vollständig. Da werden mit Roxanne und Liv dann eben zwei Teilnehmerinnen, die auch gleich hier Tag-Team-Moves vom Stapel gelassen haben. Und wir hatten dann als nächste Teilnehmerin eine Lash Legend Mella. Und von der haben wir auch schon vorher gesagt, so die hat im Wargames Match bei der Survivor Series hat die schon eine große Rolle gespielt. Und da haben wir auch gesagt, die wird auch ihren Moment bekommen. Und die hat tatsächlich sehr viele Momente hier bekommen. Unter anderem hat sie dann ja sehr früh auch eine Jordynne Grace ziemlich klar und eindeutig hier rausschmeißen können. Und das war schon mal ein Ausrufezeichen, oder?
Ja, wird auch nicht die einzige Eliminierung bleiben im Laufe des Matches. Hat definitiv Spotlight bekommen. Ich habe ja auch schon gesagt im Watch Together, ne, ich war am Anfang kein Fan von ihr. Da war mir zu viel Gebotsche und zu viel Unsicherheit im Spiel. Hat sich aber entwickelt und durfte eben hier an der Stelle definitiv ein bisschen aufräumen und wie du schon sagtest, ne, dürfte einfach mal eine Jordynne Grace eliminieren, was ja ein bekannter Name ist und wo man ja eben auch so ein bisschen als Geheimtipp gedacht hatte, okay, vielleicht holt die das Ding. War nicht der Fall, dank Lash Legend. Aber ja, wir werden definitiv einiges von ihr in diesem Rumble sehen, beziehungsweise haben einiges von ihr gesehen.
Genau, weiter ging es mit der Selina Vega. Die hat hier ein bisschen ihre schnellen Aktionen gezeigt, ist aber dann auch von der Lash Legend sehr harsch, sage ich mal, fast aus dem Leben gepowerbombt worden an einer Stelle hier, muss man sagen. Danach war eine Raquel Rodriguez hier am Berg, sodass wir hier den Judgment Day wirklich auch komplett gehabt haben und die sollten auch jetzt wirklich ja eine größere Rolle dann im weiteren Verlauf noch spielen. Ich springe jetzt so ein bisschen weiter, weil eigentlich da nicht so viel passiert ist, muss man ganz klar sagen. Auch hier wird dann erstmal der Ring wieder ein bisschen aufgefüllt. Raquel Rodriguez hat noch Kiana James eliminiert, das muss man hier vielleicht nochmal sagen. Dann kam Chelsea Green rein, tolles Outfit. Auch da ganz viel Humor auch dabei, ne, weil natürlich dann auch eine Alba Fire mit eingegriffen hat und sie da unterstützt hat. Wir haben so ein Tauziehen gehabt mit ihr und dem Judgment Day, weil sie ja gleich mit dem Judgment Day anbandeln wollte. Also Chelsea hier wieder im Character-Mode, so nenne ich es einfach mal, oder?
Ja, absolut. Ach, ich liebe Chelsea Green. Ich hätte sie gerne länger im Rumble gehabt, aber naja.
Ja, das war halt dann eben auch schon ganz, ganz, ganz witzig, muss man sagen. Dann ist ja auch eine Alba Fire quasi mit in den Ring gezogen worden, ist dann von einer Raquel Rodriguez nochmal rausgeworfen worden, obwohl sie nie im Ring gewesen ist sozusagen. Ja, nächste Teilnehmerin war Julia, die, so muss man es ja sagen, leider keine größere Rolle gespielt hat, muss man ganz klar so sagen. Also sie hat auch jetzt nicht so das absolute Standing, was SmackDown angeht. Die war da, aber mehr auch nicht. Wir hatten so einen kleinen Gag mit Alba Fire, die Chelsea Green hier sie hat so eine Art Fußbank gemacht quasi. Ne? Sie hat sich draußen auf die alle Viere gestellt und als Chelsea fast eliminiert worden wäre, hat die sich auf ihren Rücken gestellt und dann sind die beiden so davon galoppiert quasi. Also ein bisschen New Day Spot oder wie auch immer man es nennen möchte. War auf jeden Fall ganz, ganz schön. Und auch witzig anzusehen. Und es passt halt hervorragend zu Chelsea Green. Das mochte ich dann. Nummer 20 sind wir jetzt inzwischen angekommen. Wir sind bei Io Sky. Und natürlich eine Io Sky ein Teil der amtierenden Tag Team Champions hier mit Rhea Ripley, Rio. Und die hat sich natürlich gleich eine Aktion hier für den Judgment Day aufgehoben, attackiert die dann eben. Aber auch hier wird jetzt erstmal der Ring noch ein bisschen aufgefüllt und die nächsten Teilnehmerinnen sind dann Asuka und vor allem dann auch Rhea Ripley mit der 22 Meller und dann nimmt das Ganze hier auch ein bisschen mehr Fahrt auf, weil eine Rhea Ripley räumt dann auch ein bisschen stärker auf, oder?
Jawohl, also wir haben erstmal Selina Vega, die von Julia eliminiert wird und dann greift eben Rhea Ripley ein, eliminiert erstmal leider Chelsea Green und dann auch Roxanne Perez, also Judgment Day, eine weniger in dem Moment. Ja, also es wird ja auch mal Zeit, dass dann so ein bisschen der Ring geleert wird und wir hatten es ja auch schon gesagt, ne, irgendwann wird jemand kommen, jemand Größeres, sowohl vom Namen als auch vielleicht körperlich, bei Rhea Ripley ist beides der Fall und wird da erstmal ein bisschen für Ordnung sorgen und ein paar Eliminierungen vornehmen. Ist jetzt dann auch passiert.
Genau, ja.
Kann ja Rhea Ripley definitiv machen.
Ja, also und es hat auch für mich Sinn gemacht, dass man hier Roxanne Perez quasi ihr geopfert hat, weil Roxanne Perez aktuell in der Gruppierung des Judgment Day ist sie halt nur die Nummer 3. Also Liv Morgan ist ganz klar die Anführerin. Raquel hat jetzt demnächst ihr Title Shot gegen Stephanie Vaquer. Das heißt, die musst du stark darstellen. Das hat man ja auch hier sehr, sehr eindeutig gemacht. Und ja, sorry, dann ist halt Roxanne nur mal die Dritte da im Bunde, die dann noch übrig bleibt. Rhea mit einem komischen Make-up, muss ich da gerade an der Stelle nochmal sagen. Wir waren uns nicht ganz so einig, warum sie die rote Nase gehabt hat.
Was aber sehr schön war, war die Eliminierung von Chelsea Green. Also das war ja ein Razor's Edge über das Top Rope nach draußen. Das war schon sehr beeindruckend. Aber ja, das Make-up ist immer noch fragwürdig.
Genau.
Ich habe es aber auch nicht weiter recherchiert, muss ich zugeben, was es jetzt war. Ob es wirklich eine Reminiszenz an Marilyn Manson war oder irgendwas anderes.
Ich weiß es auch nicht. Also ich habe auch nicht nochmal nachgeschaut, muss ich sagen, weil einfach die Zeit jetzt nicht da gewesen ist zwischen der einen Watch-Along-Aufnahme und der Podcast-Aufnahme. Deswegen, wenn ihr da genaueres wisst, schreibt es gerne auf den Discord oder schreibt es dann auch gerne unter das Video oder wie auch immer. Wir machen hier weiter. Bailey ist die Nächste. Und im Anschluss dann, auch da, ne, da gab es dann auch ein paar Momente hier mit der Sol Ruka zum Beispiel, die dann quasi fast eliminiert wird von Bailey, aber sich dann mit den Füßen unterm Seil festhält und sich dann noch retten kann. Also auch da so ein bisschen Kofi Kingston-Style, ein bisschen was Akrobatisches. Haben wir vergessen, eine Asuka zu erwähnen, die zwischendurch auch noch im Ring gekommen ist? Ich glaube ja.
Ja, haben wir. Sie kam zwischen Julia und Rhea. zwischen Io und Rhea, da war Asuka. Und dann hatten wir das Stardom-Triplet quasi zusammen mit Julia, Io Sky und Asuka.
Ja,
haben wir tatsächlich vergessen. Es tut mir leid.
Genau, die haben wir vergessen. Ja, passiert bei so vielen Namen. Nummer 24 war dann JC Jane, amtierender NXT-Champion hier, die hier reinkommt und auch die schnellen Aktionen wirklich nochmal mit reinballert. Aber auch hier ist nicht so viel passiert, wenn man ehrlich ist, ne? Also wir haben unter anderem auch noch einen Oblivion von Liv gegen Nettie gesehen, wodurch dann Nettie eliminiert worden ist. Das war dann eher so eine Art Clothesline, muss man sagen. Also quasi von innen nach außen den Oblivion und da war es eher so ein Clothesline auf Seil. War eine andere Art und Weise. Ich bleib dabei. Ich finde, man hätte Nettie hier noch fast ein bisschen stärker in Szene setzen können mit dem neuen Gimmick. Jetzt von mir aus auch einen von den kleineren Namen eliminieren können, um hier so ein bisschen mehr Ausrufezeichen zu geben, weil im Endeffekt war es dann nur Becky Lynch und da hätte dann, finde ich, wenn man das durchziehen möchte, hätte man da ruhig ein bisschen mehr Fokus drauf.
Ja, definitiv.
So, JC Jane, wie gesagt, war da. Nikki Bella, die nächste Mella, da werden wir auch noch gleich drüber sprechen. Ich hoffe, dass ich mit Bella und Mella nicht durcheinander komme. Ja, Lara Valkyria, und damit hatten wir auch war dann die Nummer 26 und damit haben wir dann auch das Tag-Team mit Lara und Bailey hier komplett. Unterdessen wird dann auch eine Julia von der Lara Valkyria eliminiert. Und dann waren wir schon auf den letzten dreien hier, Mella. Und da haben wir uns ja dann immer gefragt, wer kommt denn jetzt noch? Alle hatten irgendwie Tiffany Stratton auf dem Schirm. Es hatten viele Bianca Belair auf dem Schirm. Ich auch.
Tito?
Aber ich kann schon mal sagen, Bianca Belair war nicht dabei. Ne? Sondern Nummer 27 war dann Kelani Jordan. Übrigens, Bailey und Lara haben konsequent zusammengearbeitet. Die haben sich auch unterstützt quasi und da gab es keine Streitigkeiten zwischen den beiden. Ja, Kelani Jordan war die nächste hier von NXT, auch super athletisch, schön durchchoreografiert. Haben wir schon mal bei NXT gesagt, das muss man mögen, aber ich finde, es ist auch besser geworden. Wie geht's dir damit, wenn so extrem Gymnastics quasi mit in Wrestling mit einfließt?
Ich habe es lange Zeit gehasst, weil es sich immer so off anfühlt. Das fühlt sich halt nicht nach Wrestling an, sondern das hat mich auch tatsächlich bei einer Kelly früher so dermaßen gestört, weil ich dachte, okay, ja, du bist athletisch, du kannst turnen, ist alles cool, ist beeindruckend, aber es ist kein Wrestling.
Ja.
Und man muss es halt richtig dosieren, man muss es richtig einbauen und das kann gut sein, aber du musst es halt dementsprechend umsetzen. Das muss sich halt immer noch nach Wrestling und nicht nach einer Turnveranstaltung anfühlen. Und wie du gesagt hast, es ist besser geworden. Ich kann damit durchaus leben. Und wie gesagt, es ist ja auch immer beeindruckend. Ich könnte sowas nicht, von daher, ne, alles cool. Aber es muss sich homogen anfühlen. Ne? Es muss zur Situation passen, es muss zum Spot passen und es muss halt auch sitzen. Weil wenn so ein durchchoreografierter Spot dann halt nicht sitzt, dann wird es einfach nur awkward.
Ja. Nächste Teilnehmerin, Kairi Sane. Und damit haben wir dann die Kabuki Warriors komplett. Aber die sollten gar nicht so lange so komplett bleiben, weil es dann mit Io Sky ein bisschen durcheinander gegeben hat, nenne ich es einfach mal. Und schlussendlich war es dann eine Kairi Sane, die hier eine Asuka den Todesstoß sozusagen versetzt hat, die rausgekickt hat und dann auch noch selber von Io Sky eliminiert worden ist. Und Asuka hat sich dann auch Kairi Sane hier mit wütender Miene vorgeknöpft, sozusagen am Ohr zurück in die Umkleide gezogen, Mella. Also ich glaube, die arme Kairi, die musste noch ein bisschen leiden später. Wahrscheinlich auch jetzt bei Raw. Dann.
Ich glaube, da gab es ein bisschen Redebedarf, ja.
Ja. Also das waren dann eben diese, ja, wie gesagt, diese Tag-Team-Zwistigkeiten, die wir dann haben und aus denen man dann wahrscheinlich auch neue Geschichten aufbauen wird. Tag-Team-Zwistigkeit, vielleicht auch ein gutes Stichwort, Mella. Nächste Teilnehmerin, 29. Es ist nicht Bianca Belair, es ist auch niemand von NXT oder sonst irgendwas, sondern es ist Brie Bella. Wir haben auf einmal die Bella-Twins hier im Jahr 2026 im Ring und wir waren beide nicht so amused.
Nee, absolut nicht. Also mittlerweile kann ich ein bisschen drüber lachen. Beim Watch Together war ich einfach nur geschockt, aber nicht im positiven Sinne, weil ich hatte es ja auch schon im Watch Together angesprochen. Das Comeback von der Nikki Bella war sowas von unnötig. Die Frau tut sich damit keinen Gefallen und jetzt zieht sie auch noch ihre arme Schwester damit rein. Ich weiß nicht, was in deren Köpfen vorgeht. Ich weiß nicht, was in WWEs Köpfen vorgeht, aber ihr tut damit niemandem einen Gefallen. Also die Karriere der Bellas, das war doch super. Das hat für die absolut grandios funktioniert, das sind super Geschäftsfrauen, die haben ihre eigene Firma, die sind ihre eigene Marke, ist doch alles super. Warum, also wollen die sich selber, ich verstehe diesen Grund nicht, wollen die sich selber nochmal beweisen, ja, wir können mit der neuen Generation mithalten, was wir damals schon nicht konnten, wrestlerisch. Ich verstehe diesen Gedanken nicht. Also weder von WWE noch von den Bellas. Und auch die Tag-Team-Division. Wir haben mittlerweile genug Tag-Teams. Wir brauchen nicht noch eins. Vor allen Dingen nicht eins, was die Division wrestlerisch so 10 Jahre zurücksetzt. Also, ja. Nee.
Das ist nämlich gerade das Stichwort hier, weil also erstmal Brie Bella kam dann rein, als Nummer 29, Nummer 30 war Tiffany Stratton und die Bellas eliminieren nämlich dann Lara Valkyrie und Bayley. So, und böse Zungen könnten jetzt sagen, ach, guck mal, da haben wir schon die erste Story sozusagen. Ich bin gespannt, ob wir Brie Bella jetzt dauerhaft sehen. Und wir sind auf der Road to WrestleMania. Und ich habe schon im Watch Together gesagt, ich könnte mir da durchaus einen Four-Way, einen Gauntlet, whatever Ding mit Tag-Teams vorstellen, weil wir dafür genug Namen haben. Machst du 4 oder 5 Teams damit rein, kannst du sogar im Zweifelsfall ein Leitermatch machen, wenn du es möchtest. Wenn du die Frauen mal im Leitermatch bei einer WrestleMania sehen möchtest. Wäre auch eine Möglichkeit, das dann aufzubauen. Also ich glaube aber, dass wir die Bella Twins bei WrestleMania sehen werden. Das ist schon mal so meine erste Prediction in irgendeiner Art und Weise.
Ich fürchte auch, ja.
So, und jetzt rauschen wir ein bisschen durch, weil was halt hier auffällig gewesen ist, Mella, wir hatten hier eigentlich nie den Moment, wo quasi der Ring komplett geleert worden ist, sondern der Ring war immer relativ voll mit, ich sag mal, so 6 bis 8 Frauen auf jeden Fall. Und am Ende waren es wirklich auch noch mehr. Also wir hatten am Ende, glaube ich, 13 oder so, 14 oder sowas noch im Ring, nachdem Tiffany Stratton reingekommen ist, die übrigens gleich mit einer Swanton auf alle gesprungen ist, was auch ein super merkwürdiger Spot gewesen ist, also super Stage. Ja, aber vor allem jetzt können wir uns ein paar Punkte heraussuchen, Mella, die wir hier besprechen müssen. also eine Kelani Jordan wurde noch von JC Jane eliminiert, JC Jane dann von Soruka. Wir haben diverse Soul Snatcher gesehen. Was wir aber hier, glaube ich, nochmal erwähnen sollten, ist, dass hier auf jeden Fall eine Lash Legend nochmal ein großes Exposure bekommen hat. Die hat nämlich die Bella Twins eliminiert, die hat Charlotte Flair eliminiert und auch noch Io Sky, bevor sie dann selber von Rhea Ripley eliminiert worden ist. Aber das war hier einmal mehr so ein ganz großes Showing für eine Lash Legend, oder?
Ja, es war definitiv ein Ausrufezeichen und es ist sehr spannend, ob das Spotlight so auf ihr bleiben wird, wo man mit ihr hingeht, in welche Richtung oder vor allen Dingen auch, ob sie dann jetzt mal so eine kleine Story in irgendeine Richtung bekommt. Also ich fand es trotzdem überraschend, dass sie hier auch nochmal so ein Standing im Rumble bekommen hat, aber da scheint wohl das WWE-Office auch viel von ihr zu halten. Bleibt auf jeden Fall interessant.
Lash Legend ist ja schon im Tag Team mit Nia Jax unterwegs und da muss man halt mal sehen, ob man sie da jetzt eher von los sagt und ob sie da vielleicht alleine unterwegs ist oder ob sie einfach als Singles quasi hier eine größere Rolle einnehmen wird. Aber das war schon beeindruckend, wie man sie hier präsentiert hat, auch gerade gegen eine Charlotte Flair, auch gegen eine Io Sky. Also das war schon ein Ausrufezeichen und eine Rhea Ripley hat es ja dann mit Ach und Krach sozusagen geschafft, sie hier zu eliminieren. Ich finde, das hat man sehr, sehr gut gemacht, dass man sie hier so präsentiert hat. Und für so kleine Dosen funktioniert die für mich sehr, sehr gut. Also die hat eine gewisse Ausstrahlung, die hat eine Präsenz. Das macht schon was her, muss ich sagen. Und dann kommt nämlich das nächste große Ausrufezeichen, dass hier eine Raquel Rodriguez Rhea Ripley eliminiert quasi aus ihrer Powerbomb heraus. Ist Rhea Ripley quasi über das Top Rope schmeißt aufs Apron, sehr unsanft und die dadurch eliminiert. Das war das eine Ausrufezeichen. Das fand ich sinnvoll, weil du musst jetzt eine Raquel Rodriguez auch vorher gut darstellen, vor einer Stephanie Vaquer, von dem Titelmatch. Und dann aber, aus dieser Aktion heraus, mündet dann sofort die Eliminierung von Raquel Rodriguez, nämlich durch Liv Morgan. Also auch hier der Judgment Day, da wird es Redebedarf geben, um es mal so zu sagen, oder?
Ja, da kündigt sich ein bisschen Stress an. Also klar, eine Royal Rumble, jede Frau ist sie selbst die Nächste, klar. Und da hat Liv Morgan einfach mal die Situation schlau für sich genutzt, ne? Und man wird sehen, wo das hinführt, ob es da jetzt auch wieder Stress gibt. Also das ist so der rote Faden, der sich da wirklich durchgezogen hat, ne? Wir hatten es vorab schon gesagt, viele Tag-Teams beziehungsweise Unstable in diesem Rumble. Und bis auf, ich glaube, Bailey und Lyra gibt es jetzt überall ein bisschen Stress, glaube ich, ne?
Gefühlt ja.
Verrückt.
Ja, und vor allem auch, also auch hier die Reaktion. Ne? Wir haben eine Raquel gesehen, die wirklich entsetzt gewesen ist, die traurig gewesen ist und eine Liv Morgan ja gesagt hat, so ja, es ist part of the game sozusagen und sogar gelächelt hat. Also das war dann schon ein eindeutiges Zeichen ja an der Stelle. Und ja, wir haben die Final Three und die Final Three waren dann eben Liv Morgan, Soruka und Tiffany Stratton. Und ja, auch hier eine große Schlussphase sozusagen. Wir haben dann unter anderem, was haben wir gesehen? Wir haben den Prettiest Moonsault Ever gesehen, wobei da nicht alle getroffen worden sind, sondern Soruka hat sich aus dem Weg quasi gerollt, sollte ursprünglich auf beide gehen, hat dann auch den Soul Snatcher gegen beide gezeigt. Es ging dann für alle drei hier über das dritte Seil und die hingen dann wirklich alle nebeneinander quasi am dritten Seil und dann ging es nochmal ja, ein bisschen durcheinander, sage ich mal. Erstmal musste eine Soruka hier die Segel streichen, nachdem Tiffy hier sie ausgekontert hat. Dann ist die rausgeflogen und Liv zeigt dann noch den Oblivion gegen Tiffany Stratton und geht dann hier als Siegerin aus dem Rumble 2026 heraus. Also keine lange One-on-One-Schlussphase, sondern so ein kurzer Sprint, nenne ich es einfach mal, zu dritt am Ende. Wie bist du mit der Schlussphase hier rausgegangen, Mella?
Ui, das war schon ein bisschen rumpelig, ne? Also das Soruka war da einmal nicht ganz perfekt positioniert, als sie diese Bank quasi machen sollte. Das ist dann später auch nochmal auf dem Apron passiert. Also da war alles nicht so ganz sauber. Ich meine, wir haben eine Tiffany Stratton, die jetzt eben gerade ihr Comeback gibt. Wir haben eine Soruka, die quasi nur jetzt gerade so im Aufwind ist, aber die halt auch noch relativ grün trotzdem ist. Und wir haben eine Liv Morgan, die zwar jetzt mittlerweile deutlich ihr Standing hat und ich finde auch rechtmäßig da den Sieg verdient hat, die aber in meinen Augen noch nicht dazu in der Lage ist, Leute durch Matches zu führen. Mhm. Also an dem Punkt ist sie für mich einfach noch nicht. Kann noch kommen, wer weiß, ne? Das ist halt so ein Ding, ne, das kommt halt mit jahrelanger Erfahrung, keine Frage. Aber das war alles schwierig. Da hat das Timing nicht ganz gesessen, das Positioning hat nicht ganz gesessen. Ich dachte mir an der einen oder anderen Stelle so, gerade noch gut gegangen. Deswegen war es auch gut, dass es eine kurze Schlussphase war. Ne, da wollte sich jede nochmal präsentieren, hat nicht so hundertprozentig hingehauen. Aber wie gesagt, ne, mit Liv Morgan finde ich die richtige Wahl getroffen, gerade auch von den dreien, aber auch insgesamt. Von daher, ja, war okay.
Ja.
Konnte man sich anschauen, war nichts Schlimmes.
Nee, also das passt so ein bisschen zum gesamten Rumble, ne? Auch wenn man sich natürlich über die Position der Bellas irgendwie aufregen kann und das so ein bisschen Wind aus unseren Segeln vor allem da auch rausgenommen hat. Ich fand, der Rumble war so okay, aber er war halt nicht herausragend. Der weiß nicht, wunder wie gut. Er war teilweise so ein bisschen belanglos. Es ist teilweise einfach viel zu wenig passiert in meinen Augen. Gab auch nicht die ganz großen Überraschungen. Du hattest einen soliden Flow drin gehabt, auch weil man teilweise die Zeitabstände entsprechend reguliert hat, dass da wirklich immer viel passiert ist, dass so einfach mal jemand Neues reinkam. Aber es war eben auch sehr viel Dienst nach Vorschrift sozusagen. Man hat dieses Tag-Team-Motto aufgegriffen. Das hat für mich ganz gut gepasst an den jeweiligen Stellen. Geht aber natürlich nicht über eine Matchzeit von über einer Stunde. Ne? Da hast du nicht alle 5 Minuten das, sondern du hast es halt 3-4 Mal gehabt im Match. Deswegen, das war für mich ein solider Rumble. Mehr, aber absolut mehr nicht, muss ich an der Stelle sagen. Mit Liv Morgan als Siegerin kann ich absolut leben, auch wenn das natürlich mein Tippspiel verhagelt hat. Was mir halt gefehlt hat, sind wirklich die großen Überraschungen irgendwo gewesen. Ne? Und weder eine Brie Bella noch eine Tiffany Stratton sind jetzt für mich da in dieser Kategorie. Deswegen. Ja.
Ja, Tiffy ist auch relativ untergegangen, finde ich. Einfach durch diesen Brie Bella-Moment. Also die Leute haben es ja gefressen.
Ja.
Ne? Also Stimmung war da für sie, auch als Überraschung. Ich meine, ich habe auch definitiv nicht damit gerechnet. Aber Tiffy ist ja durch so ein bisschen untergegangen, was schade ist.
Ja. Ja. Auf jeden Fall Liv Morgan, Rumble-Siegerin 2026 an der Stelle. Und Mella, wir legen an der Stelle ein ganz kurzes Break hier ein. Nämlich, wir haben es auch gestern schon gesagt, also wir hatten auch gestern diesen langen Kampfabend nicht überstehen können, ohne die Unterstützung unserer lieben Freunde von Holy, die uns dann mal wieder mit entsprechendem Getränk versorgt haben, Mella. Also das war dann schon mal ganz nett und hat auf jeden Fall auch für gutes Geschmäckle beim Rumble gesorgt, oder?
Ja, gutes Geschmäckle und vor allen Dingen Energie. Also ich hatte es ja vor der Aufnahme schon gesagt. Ich war ein bisschen müde, ne? Also 20 Uhr, das ist für ältere Menschen, da macht man sich dann schon ready für die Couch. Dementsprechend war ich da sehr froh, dass ich meinen kleinen, also klein, so klein war er nicht, mein Tumbler mit Holy Energy dabei hatte. Ich hatte Kiwi-Erdbeere, finde ich sehr, sehr lecker. Und wir sind ja jetzt auch gerade einen Monat, sind wir schon im neuen Jahr. Und ich weiß ja nicht, wie es mit euren oder mit deinen Neujahrsvorsätzen aussieht, aber vielleicht ist es ja besser, hydriert zu sein. Vielleicht ist es ein bisschen auf die Kalorien zu achten. Vielleicht ist es mehr Energie zu haben. Oder vielleicht auch einfach ein bisschen Geld und Zeit beim Getränkeeinkauf zu sparen. Dann könnt ihr das gerade alles kombinieren. Nämlich mit dem Holy Neujahrsangebot. Da gibt's nämlich so ein Probierpaket für euch. Da sind, jetzt lass mich überlegen, 57? Sind es 57? Ich meine, es sind 57. Probierpäckchen von den Hydration Drinks, von Energy, von Eistee und von den Milkshakes, die es ja jetzt auch schon eine Weile gibt. Plus ein thermoisolierter Shaker auch noch für euch dabei. Da könnt ihr euch einmal komplett durchs Sortiment testen. Bei den Kollegen von Holy könnt Zucker sparen und auch bares Geld, weil wir sind bei, ich glaube, gerade mal 80 Cent pro 0,5 Liter, so Pi mal Daumen. Ihr müsst keine Getränke mehr schleppen, ihr kriegt das alles schön verpackt und könnt euch da einmal durchtesten, was euch schmeckt, was euch beliebt und was euch taugt.
Ganz genau. Und wie gesagt, Holy, immer gutes Zeug, das parat zu haben. Ich hatte gestern den Strawberry Shark dabei, um das hier an der Stelle nochmal zu sagen. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass, wenn ihr da einkauft, nicht nur, dass ihr uns damit unterstützt, ihr könnt auch mit uns noch ein bisschen Geld sparen, nämlich ihr bekommt dann unseren 10% Rabattcode noch mit dabei, der lautet ganz einfach Headlock, und dann spart ihr nochmal 10%, das heißt also, wenn ihr bei so einem großen Starter-Set Deluxe seid, mit dem kostenlosen Thermoshaker, der kostet normalerweise 60 Euro, dieses ganze Set, dann seid ihr mit uns ungefähr bei 54 Euro. Also von daher, das ist dann schon mal noch ein Preisersparnis, und wie gesagt, obendrein gibt's dann auch noch die Chance und die Möglichkeit, uns bei dem zu unterstützen, was wir hier machen. Gerade auch so Sachen wie Livestreams, wie weitere Entwicklungen hier, die supportet ihr damit natürlich auch auf eine indirekte Art und Weise. Und wir möchten da natürlich auch an jedem nochmal sagen, Dankeschön, wenn ihr da mal eingekauft habt und uns an uns gedacht habt. Das ist immer wieder für uns ja einfach eine schöne Sache, dass wir da auch dieses Projekt weiter so an den Start bringen können, weiter auch verbessern können, so wie es dann jetzt ist. Deswegen Holy Iced Teas, Holy Energies, Holy Hydration, Holy Shakes, übrigens auch sehr lecker, muss ich an der Stelle nochmal sagen. Ich mag die sehr gern. Schaut einfach mal vorbei, weareholy.com/headlock. Da seid ihr direkt bei uns quasi gelandet und habt dann auch alles schon mit dabei. Deswegen unterstützt uns sehr gerne. Gerade jetzt zum Neujahrsstart gibt es noch diesen Thermoshaker, den Mella angesprochen hat, da oben drauf mit dabei beim Starter Set Deluxe. Lohnt sich. Ich sag's nochmal, weareholy.com/headlock. Und damit machen wir weiter, Mella, von dem Rumble-Match von Holy rüber zu einem Karrierematch. AJ Styles gegen Gunther. Und wir haben ja quasi den Aufbau hier in Deutschland miterleben dürfen mit dem Tap-Out von Gunther, dem Anführungsstrichen Tap-Out, und die Fehde, die sich dann hier zugespitzt hat. Und wir haben uns die ganze Zeit gefragt, ist es jetzt wirklich soweit? Muss AJ Styles hier retiren? Wie wird's ausgehen? Ja, wir haben es erlebt, Mella. Es war eine emotionale Achterbahnfahrt, die wir hier erlebt haben, oder?
Also ich hatte es ja im Watch Together angesprochen. Ich kann mir nicht, also wir haben es mehrfach angesprochen. Wir können uns beide nicht vorstellen, dass hier und jetzt die Karriere von AJ Styles endet, weil unter anderem WWE dann so viel Geld durch die Lappen geht, die sie noch machen könnten, und auch einem AJ Styles. Und das macht ja gar keinen Sinn. Und ich bin auch in dieses Match rein mit der Erwartungshaltung, es passiert eh nicht. Ne? Das ist ja wie die Streak vom Undertaker. Das wird nicht enden. Schon gar nicht gegen den Brock Lesnar damals. Nein, 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 nein. Meine Güte, war ich falsch. Lag ich falsch. Ich hatte ja auch angekündigt, ich werde den Stream dann verlassen. Ich bin natürlich da geblieben, aber ich habe kurz überlegt. Ich muss gestehen.
Hier natürlich die Geschichte, wirklich diese Dominanz vom Gunther, die Härte vom Gunther gegen die technische Expertise eines AJ Styles, gegen die Energie, gegen das Tempo. Und es ging relativ früh raus, muss man sagen. Also nachdem sich da Styles ein bisschen befreit hatte mit einem Dropkick, ging es relativ früh raus. Es ging raus auch für einen AJ Styles. Es gab einen Brawl und es gab dann erstmal diesen Suplex von Gunther gegen AJ Styles, ähnlich wie es Randy Orton macht, aufs Kommentatorenpult. Und danach ging es an den Ringpfosten. Und Mella, wir waren uns nicht ganz einig, wo das passiert. Entweder bei diesem Ringpfosten-Bump oder eben bei diesem Sturz auf das Kommentatorenpult. Aber AJ Styles hat sich auch hier im Match verletzt mit einer fiesen, fiesen Schnittwunde am Unterarm. Und das hat wirklich geblutet wie Schwein, muss man sagen.
Jo, das sah aber auch wirklich übel aus. Also das war ein richtig, ich weiß nicht, ob der Cut sehr tief war, aber es war auf jeden Fall sehr groß, Unterarm. Und oh, böse, wir hatten uns ja kurz gefragt, weil das Blut war ja auch relativ schnell überall. Wer blutet jetzt? Wo blutet er? Ist es Gunther? Ist es AJ Styles? Bis dann die Kamera auch ziemlich deutlich draufgehalten hat auf diesen Cut. Ja, ist natürlich super unangenehm, damit jetzt noch ein Match weiterführen zu müssen, vor allen Dingen, wenn es so früh im Match passiert. Und man hat es überall dann wirklich gesehen. Also das war ja überall auf der Matte, das war draußen, sah sehr, sehr unangenehm aus.
Ja, garantiert was einen so ein bisschen aus dem Match rausnimmt, weil das ist auch keine, also der Unterarm ist halt keine Stelle, wo du dich sonst verletzt. Ich glaube, so jeder Wrestler, Wrestlerin lebt damit, wenn mal eine blutige Nase oder von mir ist auch mal eine geplatzte Augenbraue da ist. Aber ich glaube, so eine Schnittwunde an einem anderen Körperteil, das ist schon was einen auch durchaus irritieren und aus dem Matchflow rausnehmen kann. Hat man jetzt hier nicht gemerkt, man hat es auch nicht in irgendeiner Art und Weise in das Match eingebaut, sondern es war wirklich dann einfach nur quasi da. Aber nichtsdestotrotz war das schon fies anzuschauen, auch weil teilweise bei diesem Boston Crab zum Beispiel hat die Kamera ja volle Möhre draufgehalten. Also, dass du da quasi einmal schön Anatomiestudien hättest betreiben können, was da passiert ist. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, Gunther versucht hier über die Härte zu gehen. Chops haben wir sehr viele gesehen, auch wie gesagt, den Boston Crab. Einen Styles hat dann über kurz oder lang natürlich versucht, hier seinen Calf Crusher anzubringen und hat dafür auch eben das Bein bearbeitet mit einem Dropkick zum Beispiel und hat versucht, Gunther quasi weich zu klopfen, ist dann auch mal für den Styles Clash gegangen, was Gunther anfangs noch kontern konnte. Dann gab es aber auch den ersten Calf Crusher Ansatz, da konnte sich dann Gunther ins Seil retten, hat dann auch gleich mit diesem Shotgun Dropkick wieder gekontert. Styles wieder weiter auf das Bein. Also man hat schon gesehen, in welche Richtung das hier gehen soll. Dieses, wer bringt hier wen zur Aufgabe, das war hier ein dominantes Thema im Match, Mella. Ne? Und wer kriegt quasi den anderen so weit geschwächt, dass der andere sich nicht mehr wehren kann? Das ist sozusagen die Story hier gewesen.
Genau, also wir sehen ja dann auch nochmal den Calf Crusher, aber Gunther kommt dann eben wieder raus, ne, und geht dann eben auch direkt für den Sleeper. Das ist ja auch das dominante Thema, was du gerade angesprochen hast, ne? Gunther mit dem Sleeper, Styles mit dem Calf Crusher, aus dem, was sich dann immer wieder befreit, beziehungsweise Gunther, der dann auch mal ins Seil greifen muss. Genau, wir sehen dann auch, ne, nochmal den Sleeper, aber Styles schafft da, sich Gunther zu entledigen im Bret Hart-Stil, also wirft ihn da quasi, indem er sich einmal im Ring dreht, zwischen die Seile durch. Dann gibt's nach draußen den Phenomenal Forearm.
Schön langsam.
Langsam. Nach draußen. Geht aber relativ zügig auch wieder rein, ne? Wir sehen noch den ein oder anderen Konter. Wir sehen eine Gut-Wrench Powerbomb von AJ Styles. Wir sehen sogar den 450 Splash von AJ Styles. Aber alles reicht nicht, um da einen Gunther bis drei auf die Matte zu pinnen, beziehungsweise den zur Aufgabe zu bringen.
Selbst der Styles Clash reicht nicht. Ne? Der geht dann durch, auch gerade gegen so einen großen, langen Mann wie einen Gunther. Da habe ich ein bisschen meine Zweifel gehabt, ob das funktioniert, weil auch der Größenunterschied zwischen den beiden so ist einfach. Und Gunther hat ja auch einfach extrem lange Arme und lange Beine. Also, man hat hier wirklich damit gespielt, dass AJ das doch gewinnen kann. Gunther kickt dann wirklich in allerletzter Sekunde aus. Ich fand, das war ein tolles Match, muss ich an der Stelle schon mal sagen. Das war ein tolles Match, intensives Match zwischen den beiden. Ich finde auch, diese Verletzung hat nochmal so ein bisschen dazu beigetragen, dass du nochmal so ein bisschen in dem Match noch stärker bist. Und ja, natürlich, AJ will dann für den Phenomenal Forearm gehen, will quasi den Sack zumachen. Gunther dann mit dem Sleeper, es gibt ein bisschen Getummel mit dem Referee, wie wir schon so oft gesehen haben. Es gibt den Low Blow von Gunther und dann die Powerbomb. Und da denkt man schon, oh nein, nicht schon wieder. Aber AJ schafft gerade noch so den Kickout hier, trotz Low Blow und trotz Powerbomb. Und Mella, dann sind wir eigentlich fast schon hier in der Schlussphase angelangt, weil man merkt so, dass dann die, ich sag mal so, die Waage eindeutig in Richtung Gunther pendelt. Ne? AJ, der eher so diese Comeback-Spots bekommt, der dann zurückfightet mit Fighting Spirit, mit Forearms, mit Kicks und so weiter und so fort. Und ein Gunther, der dann aber ihn wirklich hier weich prügelt mit Chops, mit Kicks in der Ecke, mit all dem, was es halt eben ausmacht und immer wieder auch für den Sleeper-Hold geht. Und gerade diese letzten, das Ding ging 25 Minuten. Und wenn ich jetzt ehrlich bin, wenn du mich gefragt hättest vom Podcast, wie lange hat dieses Match gedauert aus dieser Live-Erfahrung heraus? Für mich wären das subjektiv vielleicht 18 gewesen oder so. Es hat sich nicht angefühlt wie 25 Minuten Brocken, oder?
Nee, definitiv nicht. Also ich hätte jetzt auch so 15 bis 18 eher im Kopf gehabt. Ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass das doch eine gute Ecke länger ging. Ich mochte auch sehr, dass wir zwischendurch eben den Moment hatten, als der Ref auch wirklich AJ Styles gecheckt hat, ne, ob der überhaupt weitermachen kann. Ich hatte ja dann auch im Watch Together schon gesagt, oh, kriegt man ein Referee-Stoppage des Matches, ne, wäre ja auch eine Idee gewesen quasi, ne, Styles, der immer wieder aufsteht, bis halt der Ref sagt, nee, Junge, du kannst nicht mehr weitermachen, weil halt Gunther einfach so abfeuert, ne, wir sehen die Chops, wir sehen Clotheslines und ein AJ Styles, der dann sich immer wieder eben hochrappelt, aber wir sind halt wirklich jetzt in der krassen Endphase, ne, also wir sehen auch wieder den Sleeper Hold, teilweise dann auch mit den Beinen eben in dieser Beinschere von Gunther an AJ Styles. Also der will den Sack ja auch wirklich zumachen und es dauert dann ja auch nicht mehr lange, bis es wirklich auch, ja, sich dem Ende zuneigt.
Ja, also auch dann immer wieder, auch wenn man das Gefühl hat, so AJ kann sich daraus befreien, da gab es zum Beispiel auch immer diese 9-to-5 Elbows, ne? Also immer wieder diese Elbows an den Kopf, die dann dafür gesorgt haben, dass AJ auch gar nicht mehr richtig auf die Beine gekommen ist im Endeffekt, ne? Und Gunther immer wieder in dieser Position geblieben ist, dass er ihn auf den Boden mit dem Sleeper zwingen konnte. Das war eine lange Sleeper-Phase am Ende, gerade hier 3-4 Minuten oder so, wo die quasi nur um diesen Sleeper herum gekämpft haben. Und dann war Styles nochmal fast im Seil quasi mit den Fingerspitzen und Gunther nimmt dann den Arm und klemmt ihn dann nochmal ein, dreht sich nochmal um und so, dass dann, ja, also Styles auch Richtung Kamera liegt, der Arm ist noch oben irgendwann und irgendwann fällt er eben und der Ref kontrolliert nur einmal, nicht dreimal, wie es früher der Fall gewesen ist. Da sind wir ja weg von über diesem ganz klassischen. Und der Arm fällt und der Ref bricht das Match ab. AJ Styles ist K.O. Auch als er dann wieder zu sich kommt, war es ja eher so, was, ich war ohnmächtig, ich habe es nicht mitbekommen. Aber es war fast dieser Undertaker-Moment. Du hast gerade schon die Streak angesprochen, Mella. Man hat es auch ähnlich inszeniert. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Es gab ja dann das Ende des Matches und dann war erstmal Stille. Die Musik ertönte nicht sofort. Man hat sofort auf die Zuschauer gezoomt quasi und hat diese Reaktionen gezeigt. Alle waren so total ungläubig. Ist das wirklich passiert gerade? Ist er wirklich ohnmächtig geworden? Und erst so nach 10, 20 Sekunden Reaktionszeit sozusagen setzte dann die Musik ein. Und AJ Styles hat hier das Karrierematch verloren. Ja, und wir waren auch erstmal ganz baff, dass das so in der Deutlichkeit auch passiert ist, Mella. Und ja, nimm uns mal mit, wie hast du den Moment erlebt und was ist danach noch passiert? Es gab ja dann noch Gesten seitens AJ Styles.
Also ich habe mich sehr in den Gesichtern der Fans wiedergespiegelt gesehen, weil ich es einfach wirklich nicht erwartet hatte. Also ich habe auch wirklich diesen kurzen Moment gebraucht, um erstmal zu realisieren, dass das jetzt wirklich passiert ist, weil ich es einfach nicht habe kommen sehen. Für mich war klar, AJ Styles, der macht jetzt auch so eine Abschiedstour à la John Cena. Alle freuen sich, alles ist cool, yay, schön die Kohle auch nochmal mitnehmen. Aber nee, es war einfach vorbei, es war Stille. Wir waren ja auch still. Wie gesagt, ich habe auch diesen Moment einfach gebraucht. Und auch AJ Styles hat diesen Moment kurz gebraucht, um zum einen erstmal wieder zu sich zu kommen. Und wir kriegen dann den Moment, als er nicht klassisch seine Schuhe auszieht, sondern in dem Fall öffnet er die Handschuhe, möchte die ausziehen, besinnt sich dann aber nochmal eines Besseren und macht die klassische, also seine Pose mit den Handschuhen in alle vier Himmelsrichtungen, lässt sich da von den Fans auch nochmal feiern. Es gibt Thank You AJ Chance, das nimmt er nochmal mit, behält die Handschuhe am Ende dann auch an. Und wir haben uns so ein bisschen auch gefragt, okay, heißt das jetzt, er wird doch noch weiter wresteln, nur halt nicht in der WWE? Oder war das einfach nur nochmal eine Verabschiedung für die Fans vor Ort, dass er eben, aber die Pose hätte er halt auch ohne Handschuhe machen können, theoretisch, ne? Es lässt einige Fragen offen, wo jetzt die Reise für einen AJ Styles hingeht, ob es jetzt wirklich der endgültige Abschied war, ob wir ihn woanders doch nochmal sehen. TNA natürlich das ganz große Stichwort, was ja so ein bisschen seine Heimat ist, an dem sein Herz hängt. Hatten wir ja auch gestern im Watch Together angesprochen. Ja, die Zukunft ist offen für einen AJ Styles.
Ja, Triple H hat anschließend noch bei der Postshow gesagt, dass ihm AJ Styles eigentlich zu verstehen gegeben hat, dass es das jetzt war. Ja, aber es hieß auch immer wieder, dass AJ Styles gerne nochmal bei TNA wresteln würde und da sozusagen sein letztes Match bestreiten würde. Das halte ich tatsächlich nicht für so unwahrscheinlich. Man hat es ja auch mal so ein bisschen angeteased schon mal, als Frankie Kazarian noch Champion gewesen ist. Also mal gucken. Also es ist wirklich alles offen. Der Moment war krass, weil er auch, er ist irgendwo nachvollziehbar, aber ich glaube, wir wollten es alle nicht so recht wahrhaben, wenn man ehrlich ist, dass das in diese Richtung gehen könnte. Und vor allem, weil man auch das Gefühl hat, dass AJ Styles eigentlich noch ein bisschen ein paar Kilometer quasi hat. Also auch körperlich ist es jetzt nicht so wie ein John Cena, wo du wirklich gemerkt hast, dass da nicht mehr viel möglich ist, was so die Motorik und was die körperliche Physis angeht. Ist doch einfach so. Du hast ja schon gemerkt, dass es
yeah.
Und bei dem musste man ja auch quasi stärker um die Limitationen herumarbeiten. Das hat man bei AJ Styles jetzt nicht so das Gefühl gehabt. Andererseits hat Styles auch immer wieder gesagt, er möchte eben nicht so lange wresteln, bis es quasi nicht mehr geht, sondern bis er halt eben sagt, es reicht mir jetzt quasi. Und vielleicht ist das da. Vielleicht geht er noch zu TNA. Ich bleib dabei, ich sehe ihn nicht bei AEW, weil das auch im Chat gefragt worden ist. Ich sehe ihn da nicht. Ich glaube, dass TNA eine Variante ist. Ich glaube auch, dass er wahrscheinlich jemand ist, der gerne Backstage bei WWE arbeiten würde. Das wäre die andere Möglichkeit. Aber wir werden da die nächsten Wochen abwarten müssen, ob wir da nochmal ein Update bekommen werden. Aber ein Ende, was viele Fragen aufwirft, das Match an sich war toll, muss ich mal an der Stelle nochmal sagen. Ja. Dass man hart geführtes Match, gut erzähltes Match, also Mella, da kriegst du auf jeden Fall nochmal ein großes Siegel hier. Das war ein klasse Match, was wir hier von beiden gesehen haben, oder?
Absolut. Und das ist auch ein Gunther-Match, wie ich es mir wünsche, wie ich es mir vorstelle. Ganz, ganz klassisch Gunther als diese Force of Nature, möchte man es fast sagen, als dieser Brutalo, der seine Gegner da einfach durch den Ring choppt und prügelt. Und der jeweils andere, der dann eben der Underdog ist, der immer wieder zurückkämpft, den ich aufgeben möchte, der sich zu Wehr setzt. Und so liebe ich Gunther-Matches. Also nicht wie gegen Jey Uso, sondern genau so. Wenn das fein dosiert ist, wenn ich das nicht jede Woche bekomme, dann ist das auch super fein. Deswegen, ja, Nee, das war genau das, was ich mir erhofft hatte, das, was ich erwartet hatte, das habe ich bekommen. Schön auf dem Silbertablett serviert für fast 25 Minuten. Ja, hat mir sehr gut gefallen.
Ja. Also die Härte war halt einfach da, aber auch gleichzeitig die Story, ne? AJ Styles, der wirklich hier um jeden Millimeter quasi kämpft und fightet. Und ja, wenn das Karriereende von AJ Styles gewesen sein sollte, ich habe ja schon so eine kleine Laudatio im Watch Together quasi gehalten, dann kann man einfach nur sagen, danke AJ Styles für die vielen tollen Jahre, für die Art und Weise, wie du das Wrestling wirklich nochmal revolutioniert hast, wie du einen neuen Stil mitgeprägt hast, wie du uns wirklich Momente geschenkt hast und auch einfach, ja, uns so viel gegeben hast über die vielen Jahre. Also AJ Styles für mich jemand, der wirklich auch nochmal neue Horizonte geöffnet hat, quasi Art und Weise, wie er gewrestelt hat. Deswegen kann man da sein Stellenwert auch für das Wrestling, glaube ich, den wird man wahrscheinlich erst in einigen Jahren wirklich so erfassen können, weil er jetzt nicht so der absolute Main-Event-Player immer gewesen ist, wie es zum Beispiel John Cena gewesen ist, über so viele Jahre, aber weil er eben so lange in anderen Promotions als WWE auch gewrestelt hat und da quasi im Hintergrund sozusagen so eine kleine Revolution losgetreten hat, finde ich, mit verschiedenen Leuten und mit den großen Matches, die er bestritten hat. Und dafür, das ist das Erbe, was quasi ein AJ Styles hier hinterlässt. Und das dafür auf kann er sehr, sehr stolz sein, muss ich sagen. Ja, we will see, wie das weitergeht. Wird auf jeden Fall fehlen, wenn er nicht mehr wrestelt, muss man hier auch an der Stelle ganz klar sagen. So, Undisputed WWE Championship Match, liebe Mella. Drew McIntyre, Sami Zayn. Der Saudinator Sami Zayn, wird er sich hier in Riyadh die Championship holen? Wir können schon mal sagen, nee. Weil das war jetzt von diesen zwei Matches auch so das Match, bin ich ganz ehrlich, das kam fast den Überfall, das so gefühlt. Ja. Weil da war so die Emotionalität auch ein bisschen raus. Man war so ein bisschen geschockt von dem Styles-Moment. Und ich hatte auch das Gefühl gehabt, es fällt einem dann schwer, in diese Underdog-Story von dem Sami Zayn wieder einzusteigen, weil man emotional gerade so leer gewesen ist, oder?
Ja, wir hatten es ja auch vorab drüber, was die bessere Reihenfolge wäre. Und ich hatte ja auch schon gesagt, ne, das kommt drauf an, wie das Match Gunther gegen AJ Styles endet. Und genau das war halt auch der Fall. Ne? Man ist da super traurig rausgegangen. Wäre es jetzt das Match vor dem Männer-Rumble gewesen, das wäre sehr anstrengend gewesen, sich da auf diesen Rumble zu konzentrieren und vor allen Dingen auch drauf zu freuen.
Ja.
So hatte man noch ein Match, um wieder runterzukommen, um wieder zu sich vielleicht auch zu kommen. Das Problem fand ich auch, was der ganzen Sache auch nicht so zuträglich war an dem Match war, es war im Prinzip dieselbe Story wie im Match davor.
Ja.
Du hast Drew McIntyre als den großen, breiten Brutalo gegen Sami Zayn, den Underdog. Und im Großen und Ganzen war es dieselbe Geschichte, die sie da im Match erzählt haben. Ne? Ja. Sami Zayn, der da immer wieder versucht zurückzukommen, auch mit dem Helluva-Kick gegen Drew McIntyre, mit dem Claymore und anderen Aktionen. Es war an der Stelle ein bisschen nötig, dieses Match. Einfach, weil es so ja fast schon nichtssagend war, muss man leider so sagen. Ein bisschen schade für beide Akteure natürlich, aber Es war einfach nötig, um runterzukommen. Es war ja kein schlechtes Match,
nee.
Ne, alles in allem. Auch das hat Spaß gemacht, aber es war da.
Ja, genau. Punkt. Das ist halt wirklich hier das Problem eigentlich gewesen. Und es ist ja fast schon ein Luxusproblem, wenn man ein Undisputed WWE Championship Match als Puffer-Match einfach mal so auf die Karte setzen kann. Nein, aber ich habe mich dann auch jetzt im Nachgang gefragt, wäre es nicht früher gewesen, vielleicht noch ein kurzes Segment mit einzubauen oder so, weißt du, irgendwas Quatschiges so. Ich weiß es nicht. Dass die Leute einfach ein bisschen was zu lachen haben und wieder ein bisschen Energie sammeln können. Haben sie nicht gemacht. Man ist stattdessen relativ fix hier zu dem Match übergegangen, was ja dann auch stark bestimmt worden ist durch diese Rückenverletzung von Sami Zayn, die ja, das haben wir ja schon in der Story gehabt, jetzt hier ist er quasi nochmal aufgebrochen, nachdem es dann rausging. Sami, der diesen Flip-Dive nach draußen gezeigt hat, auf dem Rücken gelandet ist und dann Drew, der auch wirklich dann auf den Rücken gegangen ist. Und wie du schon gesagt hast, Sami, der eigentlich immer wieder versucht, zurückzukämpfen, ne? Sei es jetzt dann mit der Sunset Flip Powerbomb, immer wieder versucht hat, hier den Helluva-Kick zu zeigen. Drew McIntyre, der auf der einen Seite versucht hat, immer wieder seinen Claymore ins Ziel zu bringen. Wir hatten dann ja auch einmal den Helluva-Kick, der dann mal gesessen hat, dann hat es aber nicht mal für einen Pinfall gereicht. Wir hatten auch mal einen ersten Claymore, der durchgegangen ist, wo es dann aber auch nur für zwei gereicht hat. Man hat da schön mitgespielt, aber ich glaube, hier muss man auch gar nicht unbedingt so komplett jetzt durchgehen. Wir haben noch einen Table-Spot gesehen, den sollte man vielleicht noch erwähnen, dass noch Sami auch noch durch das Kommentatorenpult gepowerbombt worden ist, kurz vorm Ende. Aber schlussendlich war das habe ich auch im Watch-Along gesagt, war es halt eben eine ganz, ganz klare Kiste am Ende für einen Drew McIntyre, der im Ring zurück den ersten Claymore gezeigt hat, nachdem Sami Zayn hier mit dem Helluva Kick angestürmt gekommen ist, erste Claymore, und danach nochmal mit dem zweiten Claymore nachgesetzt hat. Und ich finde immer, wenn man so eine angekündigten Finisher ein zweites Mal durchziehen kann, dann ist das ein ganz eindeutiges Ausrufezeichen. So, nee, du hattest keine Chance. Ich habe hier den Punkt draufgesetzt. Zu meinem Zeitpunkt, ich habe das bestimmt. Und das war für mich zwar eine harte, aber eine sehr eindeutige Titelverteidigung von Drew McIntyre. In einem soliden Match, aber ja, mehr auch nicht. Die beiden haben es solide runtergewrestelt.
Ja. Also keine Frage, ne? Das ist ja kein schlechtes Match. Nur weil wir das hier so als nichtssagend hinstellen. Das war absolut solide, ne? Da war eine Story drin, das war alles fein. Nur die Positionierung des Matches war halt schwierig.
Ja.
Ja, und es gibt halt nicht viel darüber zu erzählen, muss man an der Stelle sagen. Plus, wir haben jetzt noch ein ganzes Royal Rumble-Match vor uns.
Ja, genau das. Nein, es war ein solides Match, was die beiden hier gezeigt haben. Eine eindeutige Titelverteidigung von Drew McIntyre, die er auch brauchte als neuer Champion. Der konnte jetzt hier nicht strugglen und in letzter Sekunde womöglich noch mit unfairen Mitteln gewinnen, sondern er musste hier wirklich klar gewinnen. Und da ist auch ein Sami Zayn ein sehr dankbares Opfer für, einfach, muss man absolut an der Stelle sagen. Und er hat es wieder nicht geschafft. Auch daraus kannst du natürlich die Geschichte erzählen, ne? Aber selbst in Saudi-Arabien hat er es nicht geschafft, hier seinen alten Nemesis Drew McIntyre zu besiegen. Das war ja ein Teil der Vorgeschichte. Kannst du dann auch noch weiter aufbauen quasi. Da kann sich auch in Sami Zayn reinsteigern sozusagen. Und für Drew bedeutet das auch gleichzeitig, dass er eben hier gestärkt in die Road to WrestleMania hineingeht. Aber ich würde sagen, damit starten wir auch in den Männer Rumble. Es wurde zwischenzeitlich noch bekannt gegeben, dass wir hier Backlash haben, Samstag, den 9. Mai. Das haben wir hier noch gehabt und es gab noch mal einen Clip. Den habe ich, glaube ich, gar nicht so richtig mitbekommen. Nämlich, da wurde dann auch, wir hatten, wie gesagt, so ein paar technische Probleme, wo man immer wieder war, so, ich muss jetzt wieder reinkommen in den Chat und keine Ahnung was, das hat alles genervt. Aber da wurde dann auch gesagt, dass Bron Breakker nicht die Nummer 1, sondern die Nummer 2 gewesen ist im Rumble. Die Nummer 1 war nämlich niemand Geringeres als Obafemi. Das heißt, wir hätten eigentlich Obafemi gegen Bron Breakker gehabt, Mella, aber dazu sollte es gar nicht kommen, weil wir starten hier direkt mit einer Story-Verflechtung, zunächst mal.
Jawohl, Bron Breakker, der dann direkt attackiert wird von einer maskierten Person, von der Paul Heyman auch immer wieder währenddessen schreit, das ist nicht Seth Rollins. Fand ich so sehr amüsant. Ich sag mal so, also figürlich und auch vom Moveset lässt sich eventuell ahnen, dass es sich um einen Seth Rollins handeln könnte, denn wir sehen unter anderem den Stomp auf Bron Breakker draußen. Bron Breakker, der dann auch in den Ring quasi Obafemi zu dem Fraß vorgeworfen wird und dementsprechend dann auch direkt eliminiert wird, wodurch mein Tipp sich direkt erledigt hat, also der Tipp vielleicht auch von vielen da draußen, weil ich hatte ihn auf dem Schirm.
Ja.
Einfach auch aufgrund der Tatsache, dass die Optionen in meinem Kopf nicht so präsent waren, muss ich ehrlich gestehen. Also deswegen war Bron Breakker da so mein Tipp. Aber ja, hatte sich sehr schnell erledigt.
Yes, also das war schon sehr eindeutig. Also ich glaube, die Person, die da attackiert hat, war nicht Seth Rollins. Er hat ja eine Skimaske aufgehabt, der Mund war aber frei. Da konnte man relativ klar sehen, dass die Person so einen blonden Bart gehabt hat. Ne? Und es wird jetzt schon, das Internet hat schon spekuliert, dass das Logan Paul gewesen ist, der da drunter war, oder dass es vielleicht auch ein Grayson Waller gewesen ist. Wir werden sehen. Oder es wurde auch schon spekuliert, dass es eventuell ein Austin Theory war. We will see, wer das gewesen ist. Auf jeden Fall dieses Motiv mit dem Maskenmann hatten wir mit Austin Theory damals ja in der Geschichte gehabt. Die spielt jetzt hier eine weitere Rolle, nur dass sie eben backfired sozusagen in Richtung Vision. Und ja, Mella, man muss sagen, damit beginnt dann auch die große Obafemi-Show hier, oder? Also das hat ja so ein bisschen Big Daddy Cool Diesel Anleihen hier gehabt, weil der hat jetzt erstmal den ersten Teil des Rumbles hier sehr, sehr stark dominiert, oder?
Jawohl, also Obafemi, der dann immer wieder den Ring aufräumt, beziehungsweise hat ja gar nicht viel aufzuräumen. Weil es kommt ja immer gar nicht so weit, ne? Also wir haben jetzt einen Solo Sikoa, der da reinkommt, der da direkt ja von Obafemi quasi verprügelt wird, muss man fast schon sagen. Also der da definitiv den Kürzeren zieht, unter anderem mit dem Running Uppercut. Dann haben wir WWE Hall of Famer Rey Mysterio als Nummer 4, der zwar einen riesigen Pop bekommt, ne? aber da auch gegen Obafemi ja kein Stich sieht.
Ja.
Und auch ein Rusev, der ja sehr untergeht, total, als Nummer 5, ereilt im Prinzip das gleiche Schicksal. Also wir haben hier erstmal die Obafemi-Show und wir haben es schon angesprochen. Es ist zum einen verdient, weil der Typ einfach so eine lässige, coole Socke ist, mit dermaßen Ausstrahlung, Charisma, einem Körperbau, der einfach schon beeindruckend ist, diesem ganzen Entrance, das hatte ich auch schon gestern im Watch Together gesagt, mit dem Licht von hinten, wo du diese massive Statur einfach noch deutlicher erkennst. Der Typ ist einfach beeindruckend.
Ja.
Und der Weg wird noch sehr weit führen, glaube ich, bei einem Obafemi.
Absolut. Und der ist ja auch noch jung, der ist noch unter 30. Also das war hier das erste Ausrufezeichen, was er gesetzt hat, weil er eliminiert dann ja quasi in einem Rutsch, also nachdem diese drei Leute drin gewesen sind, die du gerade angesprochen hast, eliminiert er ja alle. Also eliminiert Rusev, Solo Sikoa und auch Rey Mysterio. Danach kommt Matt Cardona rein. Den schmeißt er auch rein. Also der hat noch nicht mal eine Runde hier quasi überstanden. Und danach wird der Ring wieder so ein bisschen mehr aufgefüllt. Aber erstmal 4 Eliminierungen, beziehungsweise 5 Eliminierungen, wenn man Bron Breakker mit dazu zählen möchte. Muss man ja so statistisch, weil der war ja im Rumble-Match. Hat mich übrigens gewundert, dass wir Bron Breakker nicht nochmal gesehen haben. Dass er das so mehr oder weniger klar akzeptiert hat, dass er nicht nochmal gesagt hat, komm, ich weiß ich nicht, ich renne jetzt nochmal ein Solo Sikoa über den Haufen oder sonst irgendwas. Ne? Also kein Nachspiel vom Bron Breakker, trotz kurzer Zündschnur. Ja, es ging danach weiter. Ne? Wir haben einen Damian Priest gehabt, der sich dann hier zumindest Obafemi lang genug gegenüberstellen konnte, um da zu überleben, genauso wie ein Javon Evans, der hier bouncy Sachen gemacht hat, vor allem auch mit einem Damian Priest. Da waren natürlich ein paar super spektakuläre Sachen dabei. Also alleine Javon Evans, der macht halt einfach Spaß in der Art und Weise, wie er sich bewegt. Das sehen wir ja dann auch im weiteren Verlauf noch, was der teilweise für spektakuläre, bouncy, flippy Shit da einfach aufs Parkett legt. Das ist schon einfach sehr unterhaltsam, finde ich. Oder?
Ja, Entschuldigung, ich hab nicht wahrgenommen, dass das eine Rückfrage war. Ja, definitiv. Also Javon Evans ist halt einfach ein lustiger Dude. Und ich hatte es auch gestern schon angesprochen. Es ist halt immer eine Kunst, solche Highflying-Sachen und Bouncy-Sachen so leicht aussehen zu lassen. Ne? Der Typ ist dermaßen leichtfüßig und lässt einen glauben, dass das total einfach ist, was der da zeigt. Ich sag's euch, nein, ist es nicht. Aber er lässt es halt so wirken. Und das ist halt die große Kunst, wenn du solche spektakulären Aktionen zeigst, wenn du sie so darstellst, als wäre das das Einfachste der Welt, als würdest du die Schuhe zubinden.
Ja. Lustig passt auch zu Mr. Iguana, der hier Nummer 9 gewesen ist, inklusive Jeska, seinem Stoff-Leguan hier. Und auch da, ein bisschen Humor gehört ja auch mal in so ein Rumble-Match dazu. Und das haben wir dann unter anderem gesehen, als sich dann hier Damian Priest sowohl den Mr. Iguana als auch Jeska geschnappt hat und beiden einen Chokeslam verpasst hat. Also, ich find's okay. In der Phase des Rumbles kann man solche Sachen
machen. Ja, absolut. Bisschen Spaß muss sein.
Genau. Nummer 10 war dann Trick Williams, der hier im Plüschmantel gewrestelt hat erstmal und hier seinen Stell nicht eingegeben hat. Aber auch da, es gab mal so kurze Zusammenarbeit zwischen Trick Williams und Javon Evans. Das hat aber nur so lange gehalten, bis Trick Williams gesagt hat, nee, ich habe keinen Bock mehr, und dann hat er versucht, Javon Evans rauszuschmeißen. Der konnte sich aber retten. Das war eher so ein wiederkehrendes Motiv, dass Javon Evans sehr oft drüber geworfen worden ist und dann so in Heartbreak-Kid-Manier Beine baumelnd sich wieder reingezogen hat. Es kam dann mit der Nummer 11 der nächste ganz, ganz große Name, Mella, nämlich niemand Geringeres als Something Something Cody Rhodes ist da zum Ring gekommen. Und ja, hat dann hier auch erstmal aufgeräumt mit dem Cutter zum Beispiel gegen Damon Priest. Es gab dann auch nochmal quasi einen Saturday Night's Main Event Callback zwischen Cody und Obafemi. Aber Cody jetzt auch hier mit keiner Eliminierung oder sonst irgendwas, muss man sagen. Der war da und war sofort einer, wo du weißt, der wird nicht rausgeschmissen, sofort. Aber hat jetzt auch nicht jemanden selbst sofort eliminiert, man hier an der Stelle.
Wer vorher tatsächlich noch eliminiert wurde, war Mr. Iguana.
Richtig, ja.
Der wurde von Trick Williams eliminiert, aber ja. Ja. Ist jetzt auch nichts, wo man was Großes draus machen musste. Apropos groß, mit der Nummer 12. Oh, was eine Überleitung. El Grande Americano kommt mit seinen beiden Buddies zum Ring, beziehungsweise die gehen dann relativ schnell wieder Backstage, aber El Grande Americano nimmt am Match teil. Und wir hatten uns ja was erhofft. wenn ein El Grande Americano teilnimmt. Und das ist dann auch passiert, denn wir haben nicht nur El Grande Americano, sondern auch Original El Grande Americano. Ich gebe mir gerade solche Mühe, dieses R zu rollen, das glaubst du gar nicht. Und wir haben das Spider-Man-Meme quasi, auch wenn die beiden sich null in der Statur ähneln. Aber wir haben es bekommen.
Ja.
Und wir haben uns beide sehr, sehr darüber gefreut, weil wir hatten es gesagt, es muss auch mal Platz für ein bisschen Comedy sein, wenn es dosiert ist, wenn es an der richtigen Stelle ist. Das war es hier. Ne? Also Original El Grande Americano war die Nummer 13. Ne? Wir sind immer noch in der ersten Hälfte vom Match. Da kann man sowas durchaus machen. Später vielleicht nicht mehr. Da kommen wir auch noch drauf zu sprechen. Ja, es war halt ein nettes, kleines, funny Segment. Und ich habe mich sehr gefreut.
Ja, und Ende vom Lied war dann ja, dann hat ja quasi der Ludwig Kaiser, Grande Americano, hat versucht, den Chad Gable Grande Americano rauszuschmeißen. Der hat sich aber festgehalten. Dann gab es so eine Art Head Scissor am Seil baumelnd. Dann hat quasi der Originale den anderen rausgerissen, ist dann aber hängen geblieben. Dann hat Trick Williams das genutzt, um den Originalen Grande Americano hier rauszuhauen. Und dann im Anschluss ist Trick Williams auch von Cody Rhodes eliminiert worden. Also dann gleich drei Leute, die dann hier wieder rausgeschmissen worden sind. Es kam aber dann gleich jemand da wieder mit rein, Mella, ein großer Name, von AEW rübergekommen, und es erschien sogar sein ursprünglicher Name auf der Videoleinwand. Powerhouse Hobbs heißt jetzt Royce Keys, Entschuldigung. Es tut mir leid, ich finde diesen Namen so dämlich. Also, ja. Ich muss sofort an meine Autoschlüssel denken, wenn ich das lese, weil ich auch ein Rolls-Royce-Fahrer
bin. Ich habe es verkniffen. Ich habe mir den verkniffen.
Weil ich enorm reich bin, wisst ihr? Nein, ich fahre einen Hyundai. Klein. Also, auf jeden Fall Powerhouse Hobbs war gemunkelt, ist hier quasi eine neue Verpflichtung, die wir hier gehabt haben, kommt auch erstmal rein und ballert so ein bisschen seine Slams, Power Slams, Spinebuster hier ab. Ich muss aber sagen, Melle, um mal so ein bisschen das Fazit vorwegzunehmen, für mich hatte er halt bis auf den Entrance jetzt nicht wirklich den riesen Impact auf die ganze Show gehabt. Wie geht's dir da?
Nee, also er darf ja auch relativ zügig einen Damien Priest eliminieren. Immerhin das. Aber so alles im An hatte das für mich keinen Impact. Also ja, nur Entrance und die ersten Aktionen, das war schon cool. Das hat auch gesessen. Aber danach kam nichts mehr einfach. Also dann war der verpufft. Der Moment und auch er selbst.
Ja, also irgendwas, ich bin gespannt, was man mit ihm macht. Also auch so von der Präsentation her hat es mich jetzt nicht so krass umgehauen. Ja, also das ist vielleicht auch das Problem. Also wir haben diesen Oberfemi-Monster-Push zu Beginn gehabt. Ich meine, du kannst mit dem jetzt nicht dasselbe nochmal machen. Also du kannst das nicht zweimal in einem Match mit einbauen. Bin gespannt, wohin man mit ihm geht, wo er landen wird, was man mit ihm machen wird. Hat mich aber außer dem initialen Moment, er ist da, jetzt nicht wirklich vom Hocker gehauen, bin ich ganz ehrlich. Fand ich ein bisschen enttäuschend. Naja, wir haben auch so einen Moment gehabt mit Cody und Royce. Ich muss mir erstmal den Namen gewöhnen. Ich verstehe nicht, warum man nicht den Namen Hobbs einfach behält oder irgendwas anderes davor setzt. Royce Hobbs oder so. Keys Hobbs. Hobbs Keys. Ich weiß es nicht. Mich?
Ja.
Ja.
Er hat dich Hobbs genommen.
Er hat mich Hobbs genommen, genau. Take me Hobbs. Nummer 15, Austin Theory. Nummer 16, Bronson Reed. Also, wir haben die Vision hier erstmals als Tag-Team quasi vereint. Und da gab es auch direkt den von Bronson Reed zum Beispiel den Tsunami auf den Javon Evans. Und die beiden haben sich dann hier auch per High-Low an einem Oberfemi gütlich getan, haben den bearbeitet. Haben dann aber jetzt hier noch nicht so die ganz großen Impact gehabt an der Stelle. Dann kam Ilya Dragunov. Der war auch da, der durfte immerhin später, kleiner Spoiler, immerhin ein paar Mal einen Brock Lesnar choppen. Hat er hier auch gemacht, hat aber jetzt auch keinen großen Impact gehabt. Oder also so sehr wie wir einen Ilya lieben, aber den ganz großen Impact hat er hier nicht mitgebracht, oder?
Nee, absolut nicht. Aber es freut mich einfach für ihn, dass er im Rumble stand, dass er aus seiner Verletzung jetzt wieder da ist, auch wenn auch mit einem hässlichen Tattoo, aber er durfte mitmachen.
Ja, so. Das muss ich dann auch mal fragen, wenn ich irgendwann mal ein Interview mit ihm habe, ist ja dieses hässliche Hals-Tattoo mit dem Drachen drauf, warum man das macht, ich weiß es nicht. 19 war Dragon Lee, das Dragon Lee Things.
Vorher haben wir noch La Parca.
La Parca habe ich vergessen, ja. Der war auch.
Kann man auch vergessen, tatsächlich. Also es ist ja so, genauso wie ein Dragon Lee, muss man an der Stelle sagen.
Ja, das war so ein bisschen Füllmaterial, weil dann hat man eben The Vision hier quasi mit komplett reingebracht, was ich auch schon in der Preview so ein bisschen prognostiziert hatte. Ich habe gedacht, die kriegen so eine Viererbande mit The Vision, die dann aufräumen und dann kommt jemand Großes, aber hier waren es dann quasi drei, weil Logan Paul war die Nummer 20 und dann hat The Vision hier erstmal aufgeräumt, Mella, so muss man es ja ganz klar sagen, weil dann ist ja Royce Keys ist dann ja von Bronson Reed eliminiert worden, La Parca durch Austin Theory und Dragon Lee durch Logan Paul. Also die drei haben dann zusammengearbeitet und haben dann so peu à peu die Konkurrenz rausgeworfen, bis dann die Nummer 21 reinkam. Und das war L.A. Knight. Und ich hoffe, ihr hattet alle so ein bisschen Musik im Kopf. Ja, und L.A. Knight, jetzt kommt zurück und dann rächt sich ja wirklich an The Vision und räumt mit denen ordentlich auf, Mella. Und im Chat gab es dann auch direkt, ja, LA Knight gewinnt den Rumble und ich sehe es nach wie vor nicht und habe es auch nicht gesehen. Aber dass er hier The Vision so klar wegfegt, quasi auch wirklich in 2 Minuten quasi zwei Leute eliminiert mit Theory und Bronson Reed, das fand ich schon sehr beeindruckend.
Ja, ich war auch mehr als überrascht. Also LA Knight natürlich hat noch eine Rechnung offen mit The Vision, wurde ja da Dezember quasi einmal rausgenommen, also beziehungsweise auseinandergenommen von ihnen und durfte jetzt, vor allen Dingen auch innerhalb weniger Sekunden ist das ja passiert, ne, dass der einmal Austin Theory und dann Bronson Reed eliminiert hat. Habe ich so nicht kommen sehen, so klar und so clean. Wie gesagt, also ich mag LA Knight an sich auch super gerne. Ich finde den unterhaltsam. Aber ich habe das nicht kommen sehen, dass der jetzt direkt seine Rache bekommt. Also normalerweise zieht man sowas ja ganz gerne, ne? Gerade wenn halt auch die zahlenmäßige Übermacht bei The Vision da ist. Ich meine, die waren zu dritt, LA Knight alleine. Und trotzdem konnte der da 2 Eliminierungen vornehmen. Habe ich so nicht kommen sehen, fand ich sehr überraschend.
Ja. Ja, es sei ihm gegönnt, hat ihm am Ende auch nicht viel gebracht, wenn man ehrlich ist. Aber die Story, glaube ich, mit The Vision wird auf jeden Fall weitergehen. Und jetzt mal schauen, wie man ihn da positioniert. Also der ist so ein bisschen zur falschen Zeit am falschen Ort, weil halt der Main Event einfach so vollgepackt ist, dass du den eigentlich nicht in ein riesengroßes Match stecken musst, sondern der wird halt irgendwo deine Upper Midcard versacken. Der ist over, der ist auch solide im Ring. Aber ich sehe es halt trotzdem nicht, dass der für den irgendeinen Platz da oben frei ist, weil du so viele große Namen mit dran hast, die alle eben noch eine Stufe größer sind als ein LA Knight. Also wirklich falsche Zeit, falscher Ort so ein bisschen. Weil
und falsches Alter.
Ja, das kommt auch noch dazu. Ne? Aber ich glaube, zu einem anderen Zeitpunkt, wenn der zum anderen Zeitpunkt da wäre, dann wäre der absoluter Main-Eventer, allein aufgrund der Overness, aufgrund des Mic-Works und so weiter und so fort. Aber passt halt da einen Cody, du hast einen Brock, du hast einen Roman und so weiter und so fort. Ja. Auf jeden Fall kommt dann der nächste große Name hier rein, Mella, nämlich Brock Lesnar. Und Brock Lesnar kommt erstmal rein, suplext ganz viele. Und was ich sehr interessant fand, war auch, dass wir dann im späteren Verlauf auch noch dieses kurze Aufeinandertreffen mit einem Oberfemi bekommen haben.
Und es wurde mehrfach geteased, aber so wirklich, also es ist noch was passiert, aber es kam nicht so zu der großen Auseinandersetzung, auf die man vielleicht auch so ein bisschen spekuliert und gehofft hat. Sondern, ja, du hattest gesagt, ne, Brock Lesnar, der da erstmal seine Supplessen durchzieht, bis dann Nummer 23 auch, ja, sehr forgettable, The Miz, reinkommen.
Und der kommt ja in diesen Stare-Down von Lesnar und Femi rein, ne? Das darf man nicht vergessen.
Genau, und der dann sich auch dezent erstmal wieder zurückzieht aus dieser Situation.
Ja, und dann hat man ja so ein bisschen den Ring aufgeteilt, ne? Alle gegen Lesnar und Oberfemi quasi, wo wir so Grüppchen gehabt haben. Da kommt ja auch noch ein Rey Fénix mit da rein irgendwie. Das fand ich eigentlich ganz nett. Also, wie man das dann hier so umgesetzt hat, ne? Da wird dann ordentlich aufgeräumt. Und es gab ja ganz kurz diesen Aufeinandertreffen mit Oberfemi und Lesnar. Und ganz ehrlich, wir haben vorher viel spekuliert, bekommen wir Gunther gegen Lesnar. Wenn du mich jetzt fragen würdest bei WrestleMania, das riecht für mich eher nach Lesnar gegen Oberfemi.
Jawohl. Also wir haben ja dann Logan Paul, der irgendwas mit Oberfemi versucht und Oberfemi, der dann versucht, Logan Paul rauszuwerfen. Aber Lesnar ist dann auch noch mit dabei und schafft es dann tatsächlich auch durch diese Verwirrung mit Logan Paul auch wirklich einen Oberfemi zu eliminieren. Und im Prinzip reicht das ja auch schon für eine Story, ne? Wir hatten diese Stare-Down-Momente und dann eben eine Eliminierung. Ja, kannst du doch schon eine Story draus basteln. Reicht doch völlig.
Ja, und du kannst jetzt wirklich dann auch drüber, also ich würde, wenn ich das jetzt erzählen würde, würde ich halt eben sagen, Oberfemi stellt sich jetzt am Montag von mir aus dahin und sagt, ganz im Ernst, du denkst, du warst mal das Next Big Thing. Ja, wach auf, Bruder. jetzt bin ich da. Ich bin das Next Big Thing. Und ich habe hier im Rumble dominiert. Du warst mal ganz kurz da. Und klar hast du 3 Leute rausgeschmissen. Ich habe 6 Leute rausgeschmissen. Guck dich mal an. Du bist nur ein Schatten deiner selbst. Du hast Glück gehabt, dass du mich gekriegt hast an der Stelle, weil ich eben mit jemand anders beschäftigt gewesen bin. Und das reicht dann schon.
Reicht doch völlig. Ja. Ja. Fair enough. Also wir haben ja vorher auch noch Ilja Dragunov, der von Brock Lesnar eliminiert wurde. Rey Fénix wurde eben von Brock Lesnar eliminiert und dann eben auch Obafemi. Aber mehr musst du doch gar nicht erzählen. Das reicht doch völlig. Es muss nicht immer um 5 Ecken gedacht werden. Manchmal reicht das einfach schon.
Ja, ich fand es ein bisschen sang- und klanglos, wie man Obafemi hier rausgeschmissen hat. Das war schon sehr unspektakulär irgendwie. Das war nicht gut in Szene gesetzt. Aber das zieht sich ab jetzt wirklich auch durch diesen Rumble durch. Ja. Weil dann kommt Jey Uso raus und yeetet dann wieder einen ab auf den Ring. Und währenddessen, quasi, während der Fokus komplett anders ist, eliminieren Cody Rhodes und LA Knight hier gemeinsam Brock Lesnar. Einfach so. Ja. Und der ist aber einmal weg. Und ich glaube, das hat man mit purer Absicht gemacht, um Brock Lesnar nicht irgendwie schwach aussehen zu lassen. Man hat gesagt, der soll den Rumble nicht gewinnen. Dann eliminieren wir ihn so, dass es keiner mitbekommt, sozusagen. Weil es war keine, auch von den Kommentatoren, es ist nicht großartig thematisiert worden. Irgendwo, ah, oh, hier krass, Brock Lesnar ist eliminiert worden. Das ist quasi unter Tisch gekehrt worden, oder? Unter Tisch fallen gelassen, unter Teppich gekehrt, so rum.
Ja, es ist quasi nicht passiert.
Ja.
Das war komisch.
Es war Ort, oder? Also, ne, und ganz merkwürdig, ganz merkwürdig. Und wenn man da so ein bisschen aufgepasst hat, hat man sich wirklich so gefragt, warum man das da gemacht hat. Ne? Und dann wird ja nochmal abgejietet und dann gibt es noch einen Superkick gegen The Miz und dann wird natürlich nochmal rewinded und played back und dann wird nochmal gefeiert und dann kommt als nächster Roman Reigns rein, der hier die Feier seines Cousins unterbricht und sagt aber, nee, hier, hey, mach nochmal und dann macht er nochmal und dann haut Roman Reigns in eine rein. Und
Gott sei Dank.
Ja, also ich Watch Together gesagt, also der Fall from Grace, der Absturz von Jey Uso bis hin zu, mein Gott, gehst du mir auf die Nüsse? Und das macht man jetzt ja mit Absicht quasi eigentlich, oder? Also das ist bewusst, dass er jetzt langsam negative Reaktionen damit zieht, oder?
Es muss, also sonst würde ich tatsächlich ein bisschen an WWE zweifeln, wie man das nicht wahrnehmen kann. Also klar, nur das Publikum macht trotzdem ja immer noch mit beim Yeeten und so weiter und so fort, aber das müssen die mitbekommen. Und ich bin gespannt, ob man das, also wie man das dann im Endeffekt auch nutzt oder ob man es überhaupt dann noch nutzt oder ob die sich einfach nur denken, ja komm, wir lassen den Hass jetzt einfach laufen. Bin ich mal gespannt.
Auf jeden Fall jetzt hier einen Roman Reigns schmeißt er erstmal The Miz raus nach dem Spear. Dann kriegen wir so einen kurzen Stare-Down zwischen Cody und Roman Reigns. Aber bevor die beiden irgendwas machen können, kommt hier Jacob Fatu zum Ring. Und Cody, der ist ja mitten in der Fehde mit Jacob Fatu und hat sich dann hier nicht mehr so richtig unter Kontrolle. Das ist auch so ein Motiv, was so ein bisschen hier im Rumble stärker angedeutet worden ist. Ne? Will dann sofort durch die Seile tauchen, also mit einem Dive nach draußen. Nicht übers Top Rope, sondern durch die mittleren beiden Seile. Fatu fängt ihn dann aber ab und im Endeffekt gibt's dann hier eben den Brawl zwischen den beiden. Ne? Ja, und trotz aller Umstände, also Roman Reigns und Jey Uso, die arbeiten dann auch so ein bisschen zusammen mit dem 1D gegen Cody. Das dürfen wir auch nicht vergessen, was wir hier noch gehabt haben. Ja, nächster Teilnehmer ist dann Penta, der auch da ist, nochmal. Und auch da haben wir uns wieder gefragt, so wer kommt denn jetzt noch? Weil wir hatten noch wir wussten, dass ein Gunther dabei ist. Wir haben gehofft, dass ein Jericho dabei ist. Wir haben auch noch einen Randy Orton in der Hinterhand gehabt. Und irgendwann wussten wir dann, okay, ein Jericho wird nicht kommen.
Nein.
Nein. Und LA Knight wird dann noch von Cody eliminiert, dürfen wir nicht vergessen, Mala.
Richtig, genau.
Genau. Und
LA Knight war auch dabei.
Genau. Nummer 29 ist dann Randy Orton und Randy Orton, ja.
Macht Randy Orton Dinge?
Genau, macht RKOs. Auch das habe ich ja prognostiziert. Auch das wollen wir sehen. Und Nummer 30 ist dann Gunther. Und damit haben wir dann hier quasi alles komplett. Es sind noch 9 Mann, also auch da wieder ein relativ voller Ring noch übrig. Was ich sehr schön fand, war, dass Gunther hier diesen Calf Crusher quasi noch gesellt hat. Also er war merklich am Humpeln. Ja, und wir haben dann auch nochmal, wo wir gerade bei RKOs gewesen sind, RKO-Spot mit einem Javon Evans bekommen. Die beiden kennen sich ja und es sollte diesen OG-Cutter geben. Der geht dann aber dummerweise in den RKO direkt rein und dann fliegt Javon Evans raus. Dann schmeißt auch ein Gunther einen Penta raus und dann geht's zwischen Gunther und Cody hier zur Sache, wo dann Cody versehentlich Randy Orton trifft. Also die beiden, Randy Orton und Cody, wollten hier gemeinsame Sache gegen Gunther machen, haben das auch, aber dann verfehlt der Cody-Cutter und trifft Randy Orton und ist das schon so ein bisschen eine Andeutung einer möglichen Fehde für eine Cody hier Richtung WrestleMania, Mella?
Möglich? Man weiß es nicht. Aber wir bekommen dann auch definitiv ein Aufgreifen von einer Fehde, denn wir haben ja dann den Moment, auch als Cody da an den Seilen sich festhält, nachdem er eliminiert werden sollte. Und man hat es schon im Kamerawinkel so ein bisschen gesehen, was wahrscheinlich nicht so sein sollte. Ein Mann in einer schwarzen Hose, der dann mit dem Claymore-Kick angeflogen kommt. Und ja, Cody dadurch eben eliminiert wurde. Also auch da haben wir wieder ein bisschen Storytelling mitbekommen an der Stelle.
Und der Eingriff von Drew McIntyre hat nicht nur hier Cody eliminiert, sondern hat auch einen Jacob Fatu so abgelenkt, dass der das mitbekommen hat. So dass dann eben auch noch einen Roman Reigns hier Jacob Fatu rausschmeißen kann. Im Zuge dessen legen sich dann Jey Uso und Roman Reigns wieder miteinander an. Jey schafft sogar hier den Spear gegen Roman Reigns zu platzieren, will ihn da rausschmeißen, aber schlussendlich kann dann Reigns Jey Uso rauswerfen und eliminieren. Also da bin ich auch mal gespannt drauf, ob man jetzt mit Reigns und Uso eine Story weiter voranbringen wird. Weil dieser Punkt mit dem ja Ernsthaftigkeit und ne, du hast keinen Erfolg, solange du hier nur in diese Richtung gehst, das ist ja schon sehr klar hier, was damit eigentlich bezweckt wird. Ich hoffe, dass man da was erzählen möchte. Und wir haben die Final Four und das sind Roman Reigns, Gunther, Randy Orton und Logan Paul. Und dann geht es ja auch erstmal munter durcheinander. Und wer schmeißt hier als erstes wen raus? Also Reigns schmeißt als erstes Logan Paul raus. Du hast ja zwischendurch noch im Watch Together gesagt, ich glaube, es gewinnt Logan Paul. Und er ist auch gleich der Erste gewesen, der rausgeflogen ist von der Final Four.
Das war Sekunden später einfach. Ja, du hattest diese Theorie mit, dass Logan Paul dann einen Spot aufgibt für zum Beispiel einen Bron Breakker. Und ich fand das schlüssig. Und ich fand von den Vieren, die da noch im Ring waren, das tatsächlich am sinnigsten. Also nicht, dass ich wollte, dass Logan Paul den Rumble gewinnt. Aber es hat für mich am meisten in meinem Kopf funktioniert. Weil ich muss sagen, Roman Reigns fand ich mega boring als Option. Und Randy Orton unnötig, auch bei Gunther irgendwo unnötig. Ne, der Mann hat gerade die Karriere von AJ Styles beendet, kurz nachdem er die Karriere von John Cena beendet hat. Und wen hat man jetzt noch? Ja, Logan Paul.
Ja,
also ich fand den halt einfach am schlüssigsten in dem Moment. Ja, schade.
Dann mach er aber raus, ja. Dann war der raus, die Verwirrung benutzt mal wieder einen Randy Orton von RKO, freut sich dann aber dazu sehr drüber und dann schmeißt ihn hier, ich glaube, wer war es? Schmeißt ihn Gunther raus?
Gunther
schmeißt ihn raus.
Gunther war es, ja.
Ja. Und dann haben wir die Final Two, das sind Reigns und Gunther, die wresteln dann hier nochmal so einen aus und Gunther mit sehr vielen Sleepern irgendwie so, wo wir auch gesagt haben, so, macht das Sinn im Rumble den Gegner dann so zu schwächen, dass der sich, weiß ich nicht. Ich fand auch diesen Dive von Cody ja durch die Seile Quatsch bei einem Rumble-Match, aber ja, schlussendlich ist es dann doch eine klare Geschichte gewesen, oder? Mit Roman Reigns hier, mit dem Spear und den Gunther ganz klar hier rausschleudert. Also schon ziemlich eindeutig dieses Mini-Match, was wir dann am Ende haben, oder?
Ja, es war wirklich ein Mini-Mini-Match. Also wie du gesagt hast, ne, das hat sehr viel vom Sleeper gelebt von Gunther, was eben absolut unsinnig ist in dem Moment, aber okay. Gut, vielleicht wollte er ihn nur so weit schwächen, dass er sich nicht mehr wehren kann fürs Drüberwerfen, wer weiß. Aber ja, dann kriegen wir den Spear und dann ist Gunther auch weg und wir haben Roman Reigns als Royal Rumble-Sieger 2026 und ich weiß immer noch nicht, was ich damit anfangen soll, wenn ich ehrlich sein soll.
Nee, also ich meine, kann er noch so oft Richtung WrestleMania-Logo deuten. Ich fand es auch schön, dass das WrestleMania-Logo übrigens jetzt einen eigenen Trailer bekommen hat in der Vorberichterstattung. Ganz absurd. Ich weiß es auch noch nicht so recht, ne? Also Reigns gegen, ja jetzt CM Punk ist sicherlich von den Namen her ein großes Match, macht auch Sinn, das irgendwo zu bringen und kannst du bringen. Aber irgendwie hat es mich noch nicht, bin ich ganz ehrlich.
Nee.
Und es ist auch so dieser, wie es jetzt alles aufgelöst worden ist, war jetzt nicht das, was mich absolut begeistert hätte. Ich fand, die Spannung gegen Ende war eher so mäßig. Und es waren auch einfach viele Spots dabei, die für mich nicht richtig funktioniert haben. Die Lesser-Eliminierung gehört unter anderem auch dazu. Ich fand auch, dass Gunther nicht unbedingt so lange hätte drinbleiben müssen nach seinem Match gegen AJ Styles. Also nichts gegen Gunther, aber trotzdem, ich fand es insgesamt nicht 100% rund, wie man das sich erzählt hat. Ich finde es auch zum Beispiel schade, dass ein Finn Bella, der noch bei Raw Streitigkeiten mit Adam Pearce deswegen gehabt hat, mit der Rumble-Teilnahme, dass der hier gar keine Rolle gespielt hat. Also, dass man den noch nicht mal irgendwie gesehen hat oder sonst irgendwas da mal mitgespielt hat. Deswegen, ich fand, das war ein durchwachsenes Rumble-Match. Wie ging es dir da?
Ja, sehr, sehr ähnlich. Also spätestens ab dem, jetzt kann man sagen, entweder Entrance von Jey Uso oder der Eliminierung von Brock Lesnar, das ist ja quasi ein und dasselbe, ging es für mich so ein bisschen bergab. Also ich mochte sehr die Darstellung von Obafemi. Es hat mich sehr gefreut, dass man den sehr dominant dargestellt hat, dass man da auch offensichtlich eine Story mit Brock Lesnar plant oder zumindest, dass es da so ein kleines Aufeinandertreffen gab. Ich hätte mir ein bisschen mehr erhofft, zwar als so eine, ja, ich sag jetzt mal Stunny-Eliminierung, aber ich nehme, was ich kriegen kann an der Stelle. Aber es also gerade der Schluss und auch der Sieger fühlt sich für mich absolut unrund an und macht keinen Sinn. Also klar, du kannst immer wieder einen Roman Reigns in den WrestleMania Main Event stellen, habe ich absolut kein Problem mit, weil der Typ sich einfach dafür den Arsch abgearbeitet hat und der mittlerweile eben auch ein Standing hat, wo er die safe Bank ist.
Ja.
Aber will ich denn immer die safe Bank haben? Klar, letztes Jahr hat man mit Jey Uso mal was versucht, was eher nicht so funktioniert hat, als man eben nicht auf die sichere Bank gesetzt hat. Ich persönlich fand es in dem Moment aber gut letztes Jahr, dass man ihm einen Sieg gegeben hat. Was daraus geworden ist, das lassen wir mal dahingestellt sein. Aber es ist halt diese ultra-safe Bank. Ja. Du hattest doch zumindest ein, zwei andere Optionen, unter anderem eben einen Bron Breakker darunter, mit dem man hätte gehen können, wo die Fans mit zufrieden gewesen wären, was ein neues Gesicht gewesen wäre und den man bestimmt auch gut genug hätte darstellen können. Und vor allen Dingen, der momentan ein absolut heißes Eisen ist. Und gibst es dann wieder Roman Reigns. Das ist so ein bisschen, man fühlt sich ein bisschen verarscht, muss man sagen, an der Stelle.
Ja, ich bin aber mal gespannt, was man jetzt mit Bron Breakker macht. Also, dass er quasi gar keine Rolle im Rumble-Match gespielt hat, das tut schon ein bisschen weh. Also, weil er einfach die dominante Geschichte im Vorfeld des Rumbles gewesen ist, mehr oder weniger. Und jetzt dann so da rausgenommen wird. Ich habe schon gesagt, also natürlich kann man jetzt sagen, Elimination Chamber, der gewinnt das Ding, hätte man ja auch noch machen können, aber man hätte es auch andersrum irgendwie erzählen können, dass er wenigstens da trotzdem ein Showing bekommen hat. Andererseits hätte dann Obafemi so glänzen können, hätte man halt anders booken müssen, hätte man alles ansortieren müssen. Also irgendwie, ich bin auch nicht 100% zufrieden damit. Ich finde die Art und Weise, wie The Vision hier rausgeworfen worden sind, so mini-szenig, fand ich nicht gut. Ich fand die Sache mit Lesnar fand ich nicht gut. Ich finde, wir hatten auch einen gewissen Leerlauf einfach dazwischen gehabt. Ich fand auch das Debüt von Royce Keys nicht gut, bin ich auch ganz ehrlich. Ich finde, das war einfach nur für den Moment, ach, guck mal, da ist ein neuer da, aber er hat keine Rolle gespielt. Gar keine Rolle. Und das hat mich hier gestört, dass man McIntyre, Fatu, Cody weitererzählt hat, finde ich gut. Das hat man richtig gemacht in meinen Augen. Aber es war viel Leerlauf hier im Rumble. Ich fand den am Anfang stark und der ist dann gegen Ende heraus immer weiter ausgefranst und immer mehr Punkte, wo du einfach nur Fragezeichen im Kopf gehabt hast. Ja. Also, warum macht man das? Und irgendwie wirkt das nicht und das passt nicht. Finde ich schade, weil man hätte hier das Potenzial gehabt, einen sehr, sehr guten Rumble zu erzählen.
Ja.
Hat man aber in meinen Augen nicht geschafft, weil du die Stories, die du gehabt hast, die du aufgebaut hast für den Rumble, nicht erzählt hast. Und das ist eben das Merkwürdige an der ganzen Geschichte. Und dann sagst du, ja gut, dann ist es halt Roman Reigns. Ja. Finde ich komisch. Und deswegen, Mella, brauchen wir jetzt eine Bananenwertung, 1 bis 8, für das ganze Ding hier.
Hey. Ja, der Frauen-Rumble war halt da. Der Männer-Rumble war besser, aber jetzt auch nicht stark. Gut, dann hat es natürlich Gunther gegen AJ Styles. Das war schon richtig gut. Und halt noch ein Match.
Ja.
Die Pinkelpause quasi. Ui. Von 8. Boah. Das Schlimme ist, ich bin gerade so absolut im Mittelfeld. Ich weiß nicht, ob ich die 4 gebe oder ob ich wegen Gunther Styles dann doch die 5 gebe. Aber alles in allem, nee, ist das eine 4. Also trotz Gunther gegen AJ Styles. Aber ein Match bei quasi 4 Matches. Nee, das reicht nicht.
Nee, bin ich halt auch bei dir. Also, die beiden Rumble-Matches waren keine Vollkatastrophe, ne? Aber sie waren jetzt auch nicht so super aufregend, wie man es hätte erzählen können, wie man es auch hätte machen müssen, in meinen Augen. Bei Frauen-Rumble, der ist ein bisschen abgefallen, aber den fand ich tatsächlich auch, der war halt okay, so, aber eben mehr auch nicht. Männer-Rumble fing deutlich stärker an, ist aber am Ende auch deutlich stärker abgefallen und hat dann eben, ja, am Ende für mich dann auch gar nicht mehr so richtig funktioniert. Ich bin dabei, ich bin bei einer 4. für mich ist das ein Durchschnittsding, weil auch gefragt worden ist, wo würdest du das bei einem Rumble-Ranking hinpacken, weil wir das letzte Woche ja im Podcast gehabt haben. Ich glaube, ich war bei einem D oder bei einem E tatsächlich. Und das ist ein bisschen tagesformabhängig, aber hier rettet auch viel wirklich dieses wirklich gute Match zwischen Gunther und AJ Styles. Das macht für mich viel nochmal aus. Die beiden Rumbles waren halt Standard tatsächlich. Also da waren die Erwartungen einfach viel, viel höher als das, was da abgeliefert worden ist. Und Fehler, die man gemacht hat, beziehungsweise das, was da nicht so funktioniert hat, habe ich ja schon aufgeführt. It is what it is. Nächste Woche werden wir hier nochmal über Raw und SmackDown sprechen und dann auch eine potenzielle Card für WrestleMania zusammenbauen. Das wird dann auch lustig werden, Mella. Aber an der Stelle sind wir beide hier erstmal durch.
Jawohl, haben wir es geschafft.
Ja, sind wir mit der Rumble-Review durch. Wie gesagt, nächste Woche geht es dann weiter mit dem Kai und meiner Wenigkeit. Da werden wir dann über eine potenzielle Card für WrestleMania sprechen. Vielleicht sind wir nach Raw und SmackDown auch schon ein bisschen klüger. Also das ist für euch natürlich noch, seid natürlich auch gerne dabei. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, schaut gerne bei Patreon, bei Steady, bei YouTube-Kanalmitgliedschaften vorbei. Besucht unsere Freunde von Holy, kauft da ein bisschen was ein. weareholy.com/headlock. Damit unterstützt ihr uns eben auch und kriegt auch noch was zu trinken dabei. Das ist auch eine feine Sache. Gerade wenn wir ja wissen, dass wir Elimination Chamber und vor allem dann auch noch 2 Tage WrestleMania vor der Brust haben. Also da braucht man vielleicht auch ein bisschen Proviant auf dem Wege. Ich sag an der Stelle Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut, tschüss.
Ciao.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.